Ja, herzlich willkommen auf dem Vintage Computing Festival 2021. Wir haben ja eine reale Ausstellung und eine virtuelle Ausstellung. Und damit diejenigen, die nicht hier sein können, trotzdem wissen, was wir hier ausstellen, haben wir zwei Sessions, in denen wir die Exponate vorstellen. Und das machen dann die Ausstellerinnen und Aussteller selbst. Und die eine findet heute statt, und zwar ab jetzt. Und die andere kann man sich dann morgen anschauen. Und jetzt sind wir hier in dem ersten Raum und suchen mal die Aussteller und interviewen die mal zu ihren, können die mal was über ihre Ausstellung erzählen. Ich denke, wir gehen mal am besten hier vorne. Da sitzt nämlich gerade jemand, der aussieht, als hätte er Zeit. Angelo, ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über eure Ausstellung. Du darfst die Maske dabei gerne absetzen, wenn du möchtest.
Also, wir haben im Juni eine PDP-11 gerettet. Das ist diese hier und mit zwei Plattenlaufwerken dabei. Das ist eins davon. Und der Status der Maschine, der Zustand war bis jetzt unbekannt und ja, wir sind jetzt dabei, den Zustand herauszufinden und mit ein bisschen Glück ist das Ding ja in gutem Zustand. Außerdem haben wir noch einen Satz von Festplatten dazu gekriegt und da ist eventuell interessantes Zeug drauf, deswegen wollen wir da Images von ziehen und da schreibe ich gerade ein Programm für. Da wird uns der Unibone von Jörg, ich weiß nicht, ob ihr mit dem schon geredet habt, nützlich sein, weil wir dann eine virtuelle Disk emulieren können und dann einfach nur von einer auf die andere kopieren können. Außerdem haben wir hier eine funktionierende PDP-11, die aus dem Signallabor kommt, mit Laufwerk.
Die ist jetzt allerdings gerade aus. Achso, ja, ja. Gute Idee. Ja, okay, gut.
Dauert ein bisschen, bis die Festplatte die Geschwindigkeit erreicht. Ich hoffe, dass er... Na, vielleicht nochmal... Ja, ich weiß nicht genau, die hat vorhin ein bisschen rumgezickt beim Booten, aber an sich sieht man ja schon, was da gerade eben lief. Oder haben die Festplatte rausgenommen? Das kann auch sein.
Da leuchtet zumindest nichts.
Ne, die Lampe ist kaputt.
Ach so. Wusste ich noch gar nicht, dass die Lampe von meiner Festplatte kaputt ist.
Das steht
doch
drauf.
Ja, tot steht da. Ja.
Es kann sein, dass die vorhin die Festplatte rausgenommen haben. Irgendwer hat sich die angesehen.
Vielleicht kann ich ja noch mal eine Frage zu den anderen PDB stellen. Von wo habt ihr die denn gerettet?
Aus einem Keller in Zehlendorf in der Nähe von mir. Da ist jemand gestorben, ein Vater von jemandem. Und der hat über das Technikmuseum, über Eva, ist er an mich geraten. Mhm. Und dann haben wir die im Juni dort abgeholt. Ganze LKW-Ladung, nicht nur das, auch noch mehr.
Okay. Und kriegt ihr die hier wieder zum Laufen?
Hoffentlich. Mal sehen. Ich habe gerade schon mitgekriegt, eine Spannung in der Backplane ist nicht ganz richtig, aber vielleicht ist sie ja doch richtig und naja. Mit ein bisschen Geduld.
Ja. Ja, spannend. Haben wir hier schon öfter gehabt. PDP-Reparatur-Workshops jedes Jahr. Das ist sozusagen ein fortlaufender Workshop, der da stattfindet. Und bei dem dann mal die eine oder die andere Maschine hierher kommt. Aber jetzt können wir mal schauen, vielleicht ist da tatsächlich keine Platte drin.
Lampe ja kaputt ist, weiß ich mal nicht. Achso, oder ist die überhaupt eingesteckt? Vielleicht hat die hier gerade rumgewackelt. Weil die da an dem Strom halt. Es kann sein, dass die gar nicht unter Strom ist, nämlich.
Habt ihr hier die Festplatte irgendwie ausgesteckt oder sowas?
Ach so, ja, dann ist es ja klar.
Ja.
Ja, ja. Aus Sicherheitsgründen, falls hier irgendwie... Ja, dann machen wir an. Dann können wir es ja doch noch zum Laufen kriegen.
Dann sehen wir sie vielleicht noch, genau.
Also erstmal... Nee, erstmal wollte ich sie anmachen, um zu zeigen, was hier drin ist. Aber... Dauert ein bisschen, ne? Oder?
Ja.
Da braucht man da Fingerspitzengefühl. Ah, Fingerspitzengefühl. Ja, das ist die Festplatte. Ja. Achso, die muss man hier rausziehen. Ja. Das ist schon länger her, dass ich das gemacht habe. Achso,
so rum war's, genau.
Da sieht man die schöne Festplatte. Wundervoll.
Und da ist auch das drauf, was draufsteht, Unix.
Genau. So. Ja. So, jetzt aber.
Neuer Versuch.
Ja. Ich bin mal gespannt, ob er die jetzt sieht oder ob wir nochmal neu starten müssen. Kann auch sein. Dauert ein bisschen, bis sie anläuft. Na, ich würde mal sagen, wir machen das nochmal. Init zur Sicherheit. Das ist noch richtig. Ja. Das war jetzt der Kernel-Name, der Name der Datei, der gestartet wird. Ja. Und jetzt kann man sich ja anmelden als Ken zum Beispiel. Was Ken so geschrieben hat.
Hauptsächlich ja. C-Programme.
Das ist, das ist der Teil vom Unix-Kernel, der von Ken geschrieben wurde. Und dann gibt es noch DMR. Das ist der Teil vom Unix-Kernel, der von Dennis geschrieben wurde. Das sind hauptsächlich Treiber. Und das andere war hauptsächlich das System selbst. Ja. Genau, also läuft alles.
Sehr schön.
Ja.
Gut, vielen Dank. Dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere 10 Minuten schon durch haben. Du hast mich noch nicht darauf hingewiesen, aber ich denke mal, wir sind zumindest nah dran. Von den Minicomputern zur mittleren Datentechnik. Hallo.
Herr Höckes, hallo.
Genau. Ja, wir machen hier einen Rundgang durch die Ausstellung für die Leute, die nicht hier sein können. Und deswegen dürft ihr jetzt erklären, was das Wesen und der Inhalt eurer Ausstellung ist. Also wir dürfen die Maske ruhig abnehmen übrigens für das Interview.
Ja, wir zeigen jetzt Computer von einer deutschen Firma, Computertechnik Müller, die in den 70er Jahren angefangen haben, Bürocomputer zu bauen, also für Lagerverwaltung, für Textverarbeitung, für sehr beliebt Finanzbuchhaltung. Angefangen hat es mit TTL-basierten Computern, die man so hier sieht. Und gemündet hat es in der zweiten Generation Mikrocomputern, also 68.000 von Motorola. Das Interessante, was wir hier so ein bisschen zeigen, ist eben, dass eigentlich ein Teil der Software, bis auf jetzt gerade das Spiel, was hier neu läuft, sogenannte Macro-Assembler basiert. Das heißt, das ist eine Zwischenschicht. Der Source Code wurde assembliert in einem Binärfile erzeugt. Und der wurde dann interpretiert beim Laufen. Und das heißt, das, was wir hier sehen, ist jetzt ein Programm, was interpretiert wird. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel eine ganz einfache Anzeige der physischen Files, also sowas wie ein Directory. Der Rechner ist auch fähig, mehrere Sachen gleichzeitig laufen zu lassen. Wir können es umschalten. Hier sehen wir zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung. PlanOS von CTM ist auch hat sogar irgendwann mal die CTM-Welt verlassen. Was man hier noch sieht, ist, dass es ein Rechnerverbund ist. der Festplattenspeicher ist in dem System drin und dieser Computer ist zwar auch vollwertig, hat auch einen Prozessor drin mit genügend Speicher, holt sich aber alle Daten von diesem hier. Das läuft über ein Telefonnetz. Früher hieß das noch Datennahübertragung. Man sieht hier aber, dass es ein ganz einfaches Kabelsystem ist.
Das ist dann in der Firma über eine Steckdose.
Genau, über die schönen Telefonstecker, die alten gelaufen. Aber letztendlich braucht es auch nur zwei Drähte.
Woher kommen die Geräte, die beiden hier?
Hast du das noch? Mal gekauft. Also es ist tatsächlich, sind auf einer Europalette zu mir gekommen. Und eine der wenigen Ausnahmen ist, dass man eben auch das, ein paar Programme auch direkt für den 68000er programmiert waren. Hier ist es ein kleines Spiel, das ist tatsächlich im Master Sampler, haben wir das noch nicht hingekriegt, so zu machen. Ach, das war am Stern weiter. Vielleicht kennt man es sogar.
Oh, ja.
Aber an sich, die meisten Programme, also wie gesagt, sind alle in Makro-Sampler programmiert. Wer sich interessiert, kann hier auch sich mal noch einlesen. Und eine kleine Besonderheit, die wir jetzt hier noch zeigen, ist, was ja fürs Retro-Computing noch wichtig ist. Die Platten sind leider nicht sehr zuverlässig. Hier haben wir die Originalplatte. Ein recht großer Klumpen von Seagate, 80 Megabyte groß. Die werden irgendwann mal das Zeitliche segnen. Viele haben es schon getan. Und hier werkelt also von David Gaswine entwickelter MFM-Emulator drin. Die Plattenzugriffe kann man auch, oder auch nicht, ist der Zugriff schon ab. Also der, ja, das ist nur der Netzwerkzugriff. Also das hier ist jetzt, das ist die Originalplatte von dem System. Hier werkelt jetzt quasi der Emulator. Und hier könnte man jetzt sehen, also hier sieht man zum Beispiel die Zugriffe, die der Emulator, wenn man jetzt hier irgendwas. Bitte noch. Das war 5. Nee, ich bin auf falschen System. Sieht man, dass hier Festplattenzugriffe erfolgen, die eben aber emuliert werden. Das ist natürlich für uns Retro-Computing-Fans immer eine Möglichkeit, wenn man halt irgendwann mal Hardware hat, die das Zeitliche segnen wird über kurz oder lang.
Und jetzt sind das ja, können wir vorstellen, Geräte, die noch nicht jeder gesehen hat. Gibt es eine Community, die sich damit beschäftigt? Also ihr zwei seid die CTM.
Wir kennen noch, es gibt noch ein paar von den Original-CTM-Kollegen aus Konstanz. Da haben wir Kontakt zu, das ist auch, hat schon einiges gebracht. Also Herrn Welke, das ist der damalige Chefentwickler, der für diese neuere Serie mitverantwortlich ist, der uns dann auch mit Rat und Rat zur Seite steht. Herr Bauer, der die CTM oder die letzten Reste des sterbenden CTM-Universums gekauft hat und den letzten Service dafür übernommen hat. Und da gibt es wohl im Bodensee auch noch so eine Gruppe, die sich ein-, zweimal im Jahr trifft, die dann,
Altgediente.
Genau, Alteingesessene. Okay. Ich glaube, ich kenne sonst keinen außer uns, der jetzt, sage ich mal, nicht aus der CTM Firma stammt und der sich noch damit beschäftigt.
Das ist ja problematisch eigentlich, ne? Das ist ja eine vielleicht relativ unbekannte oder unbekannt gebliebene Epoche innerhalb der deutschen Computerlandschaft, wenn das, auf die es da gar keinen Fokus gibt. Und ihr sammelt und restauriert die Geräte oder schreibt ihr auch neue Sachen oder was macht ihr auch neue Sachen dazu?
Das ist die Idee, da sind wir jetzt auch gerade noch dran. Uns beide ganz gerne Computerspiele mögen, ist das auch quasi so eines der Ziele, die wir machen wollen. Das Problem ist hieran, und das wäre jetzt quasi auch ohne das Zutun hier nicht möglich, da es halt ein ganz proprietäres System ist und quasi sehr wenig, also das zum Netz gibt. Ich glaube, das Einzige, was man im Netz dazu findet, das ist, was ich reingestellt habe. Deswegen ist es halt unerlässlich eigentlich, dass man irgendwie so ein bisschen Community schafft, weil wir wirklich ansonsten keine Chance hat, da irgendwas zu machen. Es hat nichts mit PC-Welt zu tun, mit keiner anderen Welt. ITOS ist das von CTM entwickelte Betriebssystem, eben Multiprozess, Multi-User-fähig. Microassembler basiert.
Und in welchem Zeitraum reden wir da? 70er Jahre? Oder?
Also die ersten Computersysteme waren aus den 70er Jahren. Das sieht man hier, das ist so die, das sind eben noch die TTL-basierten Maschinen. Hier ist ein letzter Vertreter aus dieser TTL-Zeit da. Das hier ist Mitte der 80er und bis in die Ende der 80er war das noch sehr populär. Anfang der 90er war dann das große Sterben angesagt.
Das hat sich sogar gegen MS-DOS durchsetzen können hier.
Also eine Zeit lang hat es das versucht und es gab auch Bestrebungen, dass sich diese CTM-Welt in die DOS-Welt mit angliedert. Es ist PlanOS, die Finanzbuchhaltung hat es durch, auch darüber hinaus geschafft. Aber wir kennen zum Beispiel auch, in Bayern gibt es ein Möbelhaus, wo jetzt noch CTM-Rechner in Lagerverwaltung laufen.
Also okay.
Also ja, auch gut. Das gibt es noch.
Wenn du da keine Anpassung an neuere Software brauchst, genau. Warum never change a running system? Ne?
Naja gut, wenn man die Ersatzteilgewinnung wird halt schwieriger, aber...
Ja gut, also die Geräte erstmal zu retten und die Informationen zu retten und auch vielleicht im Netz zu sichern, das ist ja schon mal eine wertvolle Sache, um die das Computing aus Germany nicht ganz vergessen zu machen. Ne? Ja, vielen Dank. Und der nebenan läuft ja auch?
Der läuft momentan, sage ich mal, nur sporadisch. Der läuft entweder 3 Minuten oder 4 oder 5 bis 30 Minuten. Irgendwann steigt er aus. Und ich bin auch noch daran, dass deswegen liegt hier auch noch ein bisschen Bastelkram rum. Auch das Laden von Diskette klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Und das wollt ihr jetzt hier auf dem Festival versuchen?
Es war so ein bisschen die Idee, mal zu zeigen, was man da machen kann. Und bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, das aufzubauen. Aber
gibt ja vielleicht auch noch Löthilfe.
Also genau.
Sind ja mal einige hier, die... Diesmal haben wir leider keine Repair-Ecke. Ja, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, dann. Und sonst leite euch welche Leute von da hinten, von den PDPs aus. Vielen Dank. Ja, dann schauen wir uns mal hier gegenüber den Stand an. Schönen guten Tag. Hallo, wir machen für die Leute, die nur online heute hier sein können, einen kleinen Rundgang und wir stellen die einzelnen Stände vor und deswegen sind wir jetzt hier bei dir und du kannst uns mal erzählen, was du hier ausstellst.
Ja klar, also ich würde mich erst mal gerne vorstellen. Mein Name ist Andreas Richter, ich komme aus Freiberg und bin schon öfters mal hier gewesen auf dem VCFB und habe auch jetzt ein Exponat, was ich ganz allein gemacht habe, wo ich nicht mehr die Zuarbeit Hilfe vom Museum in Lauenhof gebraucht habe. So, ich würde das gerne mal vorstellen. Wir haben hier den berühmten SER2B. Das von diesem Rechner, der wurde 1961 das erste Mal vorgestellt, die B-Version 1964 zur Herbstmesse. Von diesem Rechner haben 2 Exemplare überlebt. Eins steht in Nauenhof, eins in Zella-Mehlis. Und wir haben in dem Nauenhofer Rechner ganz viel restauriert, aber uns dann am Schluss doch entschlossen, dieses Gerät nicht mehr einzuschalten, weil es uns einfach zu kostbar war. Wir sehen hier nochmal den Rechner, wir sehen hier das Innenleben, sozusagen das Leiterplattengrab, das sind 76 Leiterplatten in Summe, 2700 Dioden und 870 Transistoren, die da verbaut wurden, alles handgelötet, die Rückverdrahtung auch handgelötet. Die Trommeln habe ich schon ein paar Mal mit dabei gehabt, hier sieht man nochmal ein Foto von dem Stand mit der Magnettrommel, die ich wieder zum Laufen bekommen hatte, die war auch nicht mehr transportieren, die bleibt jetzt dort, wo sie ist. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns entschlossen, hier ein Funktionsmodell zu bauen. Und zwar basierend auf dem, was schon existiert, weil als ich dieses Schreibwerk restauriert habe, brauchte ich irgendwas, um das anzusteuern. Der Rechner an sich ging ja nicht. So, und da habe ich eine Ansteuereinheit gebaut, ganz simpel, aus einem LC80 und einer Leiterplatte, die aus einem verschrotteten Gerät stammt. Die ist da hier, naja gut. Und dieses Gerät habe ich als Basis genommen und habe das in verschiedenen Stufen weiterentwickelt. Vor 3 Jahren habe ich noch eine Simulation vorgestellt. Mittlerweile gibt es die Simulation nicht mehr, sondern es gibt jetzt ein Funktionsmodell. Das heißt, die Bedientastatur funktioniert ähnlich, wie die damalige Bedientastatur funktioniert hat. Wir sehen sie da oben. Übrigens interessant, vielleicht kann die Kamera mal hier rüberschwenken. Das ist mir jetzt erst zugeflogen. als Leihgabe von dem Elektromuseum Erfurt. Das ist eine Originalfunktionstastatur von dem SER2. Man sieht durchaus, da geht nichts mehr. Die ist so, wie sie in Erfurt eingetrudelt ist, hier bei mir jetzt auf dem Stand. Aber wir sehen, in so einem Zustand bekommen wir manchmal die Gerätschaften. So. Vielleicht auch mal dazu, ganz schnell, bevor ich das erläutere. Wie sind die Lochbänder denn entstanden? Ja, die Spezialmaschine, die es früher dann gab, das war eine SE5 mit Lochbandstanzeinheit, die gab es da noch nicht, sondern da gab es Handlocher. Ich hatte vor 3 Jahren habe ich mal einen Handlocher mit vorstellen können. Da habe ich auch keinen Zugriff mehr drauf, aber das macht gar nichts. Ich habe hier ein Funktionsmodell dazu gebaut, das funktioniert wirklich. Wir sehen das. Wir können hier schönes Zeug, ne? Und wir können hier. Hier uns das anschauen. Und auf diese Art und Weise kann ich auch jetzt meine Lochbänder erstellen für diese Maschine. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe hier mal spaßhalber ein kleines Demo-Programm gemacht, um zu zeigen, dass das Ding, diese Einrichtung, wie sie hier dasteht, wie ein SER funktioniert. Ganz einfach. Darf ich mal hier rüber? Das läuft schon. Da müssen wir vielleicht mal mit der Kamera hier drauf gucken. Hier haben wir gerade ein Programm, da steht ein Warteindex. Man muss auch dich in der Sprache in das Jahr 1961 zurückversetzen. Warteindex kennt heute kein Mensch mehr. So, um den Warteindex hier zu überwinden, mache ich hier die Starttaste. So, jetzt steht hier eine 5. Operationscode 5. Drüben kann man in der Befehlsliste sehen, das ist ein Eingabebefehl. Das ist ja eine Lohnabrechnung, minimal. Nämlich ein paar Alpha-Zeichen, damit kann die Maschine nichts anfangen. Ich schließe das mit irgendeiner Zahl ab. So, jetzt sucht sich die Maschine aus dem Speicher irgendeine Teilenummer. Es wird gesagt, der Kollege XY, den ich gerade hier eingetippt hatte, hat 0,1 Teil von irgendeinem Projekt gemacht. So. Damit hat er verdient 123 Geldeinheiten. Und in Summe sind jetzt, das läuft schon ein bisschen, sind 6,4 Einheiten von diesem Projekt gemacht worden. So, in diesem Mini-Programm, jetzt stehen wir wieder im Warteindex, jetzt kann ich wieder neu starten. Hier geht das Spiel schon weiter. Hier steckt alle Funktionen, die momentan funktionieren, in dem Funktionsmodell stecken hier und sind hier, werden hier gebraucht.
Und die Emulation läuft vollständig über den Z80-Prozessor. Ja.
Mittlerweile sind das ungefähr 6,5K, die dort als Programm laufen. Alles Head Assembly. Mhm. Alles im Kopf.
Sehr gut.
Ja, ja. Wie gesagt, von dem LC80 hier drüben haben wir nochmal einen originalen. Ist nicht viel übrig geblieben. Das ist der LC80, alles andere ist dazu gebaut. Vielleicht auch mal interessant. Alte Technik trifft neue Technik. Wenn man hier mal hochklappt, vorsichtig, hier steckt ein Arduino drunter. Und hier dahinter, in der Tastatur steckt auch ein Arduino. Weil die brauchte ich dazu, um das Signalspiel machen zu können und Dekodierung und so weiter. Und vielleicht eigentlich Kinderspielzeug, aber sehr, sehr nützlich hier. Das ist eine tastenprogrammierbare Steuerung, die nichts anderes macht als die Tasten hier. Hier die Bedienung dieser Tasten zu übernehmen. Ne? Das wollte ich hier vorführen, mal zeigen. Und das Ziel ist noch nicht fertig. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich versuche, Originalbänder, die überlebt haben, wieder zum Laufen zu bringen. Ich habe Speichertestbänder, ich habe auch ein Spielprogramm, was überlebt hat, wo ich noch gar nicht richtig weiß, wie es funktioniert. Mühsam mit Programmanalyse kriege ich das raus, habe ich auch gemacht. Das ist die Arbeit der nächsten Jahre.
Gibt es denn da eine Sprachbeschreibung, eine Maschinensprachbeschreibung? Ja. Oder irgendwo, also ja. Diese eine Seite, ja gut, da hast du natürlich einen Kopf zu assimilieren.
Ja, natürlich gibt es das hier. Das hat auch überlebt. Wobei ich dazu sagen muss, ich schlage einfach mal auf. Ha, da sehe ich gerade, das ist zum Beispiel ein Zahlenbeispiel für die Division. Oder, ach, sehe ich auch gerade. Und das ist sozusagen die Beschreibung und die Darstellung der Logikelemente, die natürlich heute kaum noch lesbar ist. 60 Jahre alt, ne? Na, 60 Jahre alt. Dann habe ich natürlich und die Beschreibung, die Bedienungsanleitung dazu habe ich. Vielleicht darf ich zur Bedienungsanleitung noch ein Wort sagen. Wenn wir mal hier hochschwenken. Hier steht das Vorwort der Bedienungsanleitung. Die Bedienung des Zellertron SR erfordert an sich keine besonderen Fachkenntnisse, sondern sie ist an wenigen Tagen, kann in wenigen Tagen erlernt werden. Wünschenswert ist die Beherrschung des Zehnfinger-Blindschreibsystems, damit die Geschwindigkeit sicher und so weiter und so weiter. Also man braucht also keine Kenntnisse. Das heißt mit anderen Worten, diejenigen, die die Werbung gemacht haben, die hatten schon kreative Ideen.
Plug and play.
Plug and play, ja. Nee, das heißt anders. Plug and pray.
Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier mal das Projekt vorgestellt zu haben.
Ich werde das sicherlich nachher nochmal genauer anschauen, weil mich insbesondere die Verbindung von alter und neuer Technik zu meiner eigenen Fragestellung interessiert. Ja, aber jetzt ziehen wir erstmal weiter und schauen uns die nächste und letzte Ausstellung in diesem Raum an. So, wir gehen mal zu einer etwas ungewöhnlicheren Ausstellung, die nichts mit operativen Computern zu tun hat und mit Retro-Computing in dem Sinne, sondern bei der es eher um Kunst geht. Und da begrüße ich Sie. Oder du? Ja, genau, den darfst du abnehmen. Und wir stellen jetzt die Ausstellung hier für unsere Besucher, die nicht hier sein können, vor, also per Livestream und sind jetzt hier an der Kunstausstellung. Bitte erzähl uns noch ein bisschen etwas darüber.
Ja, ich glaube, das ist schon etwas Besonderes, was so den eigentlichen Rahmen dieser ganzen auf den Tischen stehenden Technik überschreitet. Aber es ist gleichzeitig eine gute Ergänzung. Man könnte sagen, aus alten Computerteilen habe ich hier so bildhafte Umsetzungen gemacht, die dem Zuschauer und Betrachter das Schmunzeln aufs Gesicht bringen. Das konnte ich heute schon beobachten. Auch die Frau an der Kamera hat schon geschmunzelt. Die Dinge sprechen für sich. Ich habe allerdings gemerkt, dass Leute, die mit nicht deutsch-muttersprachlich sich dem annähern, weil sie Englisch oder Portugiesisch sprechen, Interpretationshilfen brauchen und nicht auf Anhieb jede Pointe verstehen.
Ja, das ist ja eine Eigenart der Informatik als recht junge Disziplin, dass sie viel mit Metaphern arbeitet und hinter diesen Metaphern immer irgendwelche Doppeldeutigkeiten stecken, die du hier ganz schön entkleidest. Also hier die Schnittstelle sieht man ja ganz gut. Seit wann machst du das denn?
Eigentlich hat das so im Kopf begonnen, schon Anfang 2001, 2002. Und da habe ich auch die ersten Werke einfach umgesetzt. Das ging, weil ich irgendwo in einem Adventsmarkt die Holzteile aus dem Erzgebirge gefunden habe, die passen für diesen Gedanken. Das mit den Küchenmesserchen war nicht so schwierig.
Also das hier ist auch das allererste, das du mal gemacht hast, oder?
Ja. Ja.
Der Maustreiber. Ne? Können wir ja mal reinzoomen. Hier sind die Mäuse und da ist der Treiber aus dem Erzgebirge direkt hier auf das Herzgebirge.
Ja, sehr schön.
Ne? Und ist das jetzt dein komplettes Werk, das du hier ausstellst, oder kriegen wir hier die Highlights nur zu sehen?
Nein, ich habe noch drei weitere, aber da der Raum hier begrenzt ist und eigentlich verdienen die Werke auch, dass sie weit auseinanderhängen. Ja, und wir haben diesen Raum aber hier nicht zur Verfügung, was ich verstehe. Ich bin sehr dankbar, dass ich allein diese Tafeln bekommen habe für die Aufhängung. Keine Nägel in die Wand schlagen, also das ist super und da bin ich der Astrid sehr dankbar, dass sie das vermittelt hat. Ich habe noch drei, vier Werke zu Hause, den Webmaster, ein Spinnennetz mit einer schönen, fetten, schwarzen Spinne drauf und so ähnliche Dinge.
Und hast du vorher schon mal in so einem Rahmen ausgestellt oder wo sind die Sachen denn normalerweise zu sehen?
Bei mir im Keller in diesen Boxen, aber ich hatte eigentlich nur bei uns im ländlichen Raum, in unserer Kleinstadt und in einer Nachbargemeinde Ausstellung bisher. Sonst steht das Werk im Verborgenen. Und natürlich, wenn irgendjemand eine Idee hat, wo man das noch hängen könnte, um das Schmunzeln aufs Gesicht zu zaubern, wäre ich für Hinweise dankbar.
Also solche Veranstaltungen wie das VCFB gibt es hier ja relativ viele in Deutschland. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade weil das ja auch so einen illustrativen Charakter hat und eine Ausstellung ist, die den Besucher des Festivals auch mal ein bisschen entspannt nach den ganzen Fachgesprächen und so weiter, dass das ganz gut ist. Wir haben das hier Wir haben im Prinzip jedes Jahr eine kleine Kunstausstellung und da sind immer wieder Sachen, zum Beispiel so Fotografien von Rechenzentren der 60er Jahre wurden hier schon ausgestellt und so. Insofern war das also gar keine Frage, dass das hier gut reinpasst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es also sich zum Beispiel auf der Classic Computing oder ähnlichen Veranstaltungen auch gern gesehen würde. Es gibt da einen Kalender für Retro-Ausstellungen.
Interessant zu hören, weil ich bin eigentlich gar nicht aus dieser Branche. Den Tipp hatte man mir vom Siemens-Nixdorf-Forum in Paderborn gegeben. Die sagten, schau doch mal dort, und dann habe ich Kontakt aufgenommen und das hat funktioniert. Mal schauen, wie es weiterläuft.
Okay. Ja, vielen Dank. Wir können ja hier nochmal vorbeischwenken, dass man sich das auch anschauen kann. Also alles sehr wortspielgeladen. Und es gibt auch es gibt ja auch einige Sachen, die für englischsprachige Besucher, also Mutterboard, ja, aber Motherboard ist dann sozusagen schon die Übersetzung.
Das würde auch jeder Englisch sprechen.
Ja, Speaker's Corner, das verstehen vielleicht sogar einige Deutschsprechende nicht.
Ja, die können ja dann gucken, dass so gemeint
ist. Okay, es gibt immer noch eine Erklärung dazu.
Ja, ab und zu. Ja, hier kann man vielleicht erkennen, wo ich herkomme. Ich war knapp 40 Jahre Chemielehrer. Und das Computerwesen an unserer Schule, das kam eher so nebenbei. Ich bin da nicht vom Fach. Aber ich habe gelernt, Computer älterer Bauart aufzurüsten. Und dabei fiel sehr viel Schrott an. Zu schade zum Wegwerfen, wenn... Ich sag mir, allein ein Motherboard von hinten betrachtet ist schon ein ästhetisches Erlebnis.
Definitiv.
Also das könnte ich mir auch ohne das N für Stickstoff da an die Wand hängen und würde mein Auge erfreuen.
Das heißt, wir sehen hier im Prinzip auch so ein bisschen IT-Geschichte deiner Schule.
Ja, das ist richtig. Wir hatten damals angefangen, da waren 12 Geräte von Apple da, da war aber nichts dran zu schrauben. Und dann habe ich sozusagen die DOS-Rechner in die Schule gebracht, so 386er-Niveau. Und viel, weil kein Geld da war, von den örtlichen Firmen an Altware bekommen, aufgerüstet, Speicher verdoppelt etc. Und da ist das ganze Material auch bei angefallen.
Ja, diese Zustände haben wir heute in den Schulen ja immer noch, was die Informatik- und IT-Unterricht angeht. Also falls du noch weitere 286er brauchst, geh ruhig mal an eine Berliner Grundschule. Die haben da bestimmt den einen oder anderen, den sie nicht benutzen, den sie dir geben können. Ja, okay, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß. Ja, das hier ist der zweite von drei Ausstellungsräumen auf dem VCFB. Und hier sind drei Ausstellungen drin zu sehen. Hier neben mir ist Wolfgang Nake, der, man kann sagen, Pong-Profi, und sehr viel zu dem Thema gearbeitet hat. Und dich frage ich jetzt einfach mal, ob du uns deine Ausstellung mal zeigst und erklärst, worum es geht.
Ja,
und ein bisschen was über das Spiel erzählst und über die Spiele.
Okay.
Du kannst die Maske dazu ruhig abnehmen.
Gut.
Und kannst du natürlich auch selbst halten, wenn du
ja. Es war ja so eine Zeiteinheit geplant für jeden Tisch. Aber so,
ja.
Okay. Aber keine Angst, ich rechne das nicht hoch. Ich würde Sie gern einladen zu einer kleinen Zeitreise durch die Anfänge der Videospieltechnik. Natürlich auch bloß ein Segment daraus. Das endet zu dem Zeitraum, wo die Videospiele durch die Computertechnik abgelöst wurden. Wenn wir ganz zum Anfang wollen, müssen wir bis ins Jahr 1940 zurück. Aber wir beginnen an dem Zeitpunkt, wo Mitte der 60er Jahre der Ralf Bär den Fernseher als Massenmedium entdeckt hat und daraufhin das erste Videospiel entwickelt hat. Leider hat sich erst später eine Firma getraut, das zu produzieren, weil man nicht wusste, ob das überhaupt ankommt. Aber Anfang der 70er Jahre hat dann die Firma Magnavox die Odyssey produziert. Hier ist ein Anfang eines Nachbaus. Es ist eine ganz fantastische Schaltungstechnik, wie man aufwandsarm schon tolle Bildeffekte erzeugen kann.
Das hier nebenan ist eine Odyssey, die mal geöffnet ist. Sieht man mal, wie die aufgebaut ist. Also tatsächlich keine TTL-Maschine und kein Computer drin, sondern man kann im Prinzip sagen, reinste Fernsehtechnik, die hier, hier eingebaut ist. Ne? Und auch die Platine, wenn man näher rangeht, das sieht also alles sehr handgemacht aus. Man kann hier mal weil das meine ist. Ne? Also wenn man sich mal die Platinen anschaut, das sieht nicht aus, als ob das aus der professionellen Herstellung stammt. Ja, okay, die Odyssey. Und dann?
Ja, dann ging es mit 1972 wurde Atari gegründet und gleichzeitig kam das erste Videospiel raus, nämlich Pong. Man bezeichnet es auch als den Urknall der industriellen Videospieleproduktion. Es war halt gut geplant, das Team, das dieses Spiel entwickelt hat, für die war es nicht das erste Spiel. Spiele davor kamen noch nicht so richtig an, weil die Masse noch nicht auf Spiele eingestellt war. Aber dieses Spiel kam zuerst als dieser Arcade-Automat heraus und das war der volle Erfolg. Das hatte den eigentlichen Durchbruch gebracht. Man könnte jetzt fragen, was so ein Spiel jetzt mit Computing zu tun hat. Da muss ich sagen, es enthält bereits einen Addierer, der die Steilheit, die Geschwindigkeit und die Bewegung des Balles mit berechnet. Und das ist eigentlich das Salz in der Suppe. Man hat erstmalig verschiedene Abprallwinkel des Balles realisieren können, dass das Spiel eigentlich wirklich dann interessant macht. Dazu kommt noch, dass allmählich die Ballgeschwindigkeit gesteigert wird. Und wenn man jetzt alles aufzählt, was das Spiel an neuen Features überhaupt hatte, nämlich erstmalig Tonausgabe, ein Attract-Mode, dann die Ballgeschwindigkeit, unterschiedliche Ablenkung und so weiter. Und das alles mit relativ wenigen Logic-Chips. Das war damals eine riesengroße Leistung.
Ja. Und dann hast du das nachgebaut. Ja. Das sehen wir hier nebenan. Das ist dein Nachbau, der anders strukturiert ist, der natürlich auch anders aussieht und bei dem man sozusagen deutlich erkennt, woraus das Spiel eigentlich in Teilen besteht. Erzähl uns doch mal was zu dem Aufbau.
Ja, ich wollte nicht die Originalplatine nachbauen, denn wenn die fertig ist und man will Änderungen machen, dann sieht das nicht so toll aus. Ich habe praktisch die Originalschaltung übernommen und die Funktionseinheiten auf unterschiedliche Leiterkarten aufgeteilt. Ganz links werden die TV-Steuerimpulse, die Grundimpulse erzeugt. Die lässt sich auch für die folgenden Spiele noch verwenden, die danach rauskamen. Die zweite Karte steuert den Ball und die Schläger und die dritte macht die Spielauswertung und die Spielregeln. Ja, ich habe auch noch, damit man sieht, wir wollen das mal einschalten und dann muss nichts los, das war auch schon früher so. Das Ganze läuft ja alles nach TV-Protokoll und ich habe ja mal mit den Trickschaltungen die Ballerzeugung gezeigt. Der Ball besteht aus einer horizontalen und einer vertikalen Komponente. Ein bisschen ablenken hier den Ball, dass man es besser sieht. Es gibt also ein horizontales Ballsignal, ein vertikales. Jedes ist mit unterschiedlichen Spielregeln verknüpft und für die Videodarstellung erzeugt praktisch ein einziges Untergatter die Schnittmenge und wir erhalten dann die Balldarstellung.
Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen am Ende mal auf das hier ein, weil du hast ja noch mehr Pongs. Gehen wir erstmal jetzt zu dem nächsten über. Dann hat irgendwann Atari die Lizenzen für Pong an einen Chiphersteller gegeben, der ist das auch noch ein TTL-Spiel oder ist das schon auf einem? Das ist auch noch ein TTL. Dann erzähl doch erstmal was über das Doublé.
Ja, es ist praktisch nur eine Erweiterung von Pong. Es enthält nur die Hardware für zwei zusätzliche Schläger. Ich gebe mal hier das Original. Moment. So, die Schlägerlänge habe ich auch noch verdoppelt. Das ist das originale Erscheinungsbild von Pong Doubles. Es enthält nur eine zusätzliche Hardware für zwei weitere Schläger und neue Verknüpfungsregeln von Ball und Schläger. Wenn der Ball beispielsweise durch den eigenen Schläger hier durchtritt, dann kann der nochmal nachtreten und die Richtung ändern. Und man kann den Gegner aus ein bisschen austricksen. Man kann also richtig spannende Spiele machen. Und das war eigentlich auch mit der Grund für den Durchbruch dieses Spiels. Ja, im Nachbau habe ich das noch ein bisschen kontrolliert. Ich kann auch die Schlägerlänge verdoppeln. Das macht sich gut, wenn Kinder oder auch Spielanfänger loslegen. Die verlieren ja meist die Lust, wenn sie mit der halben Länge dann auskommen müssen. Und so ist das Ganze ein bisschen praktikabler.
Und hier auf der rechten Seite hast du das gleiche Spiel nochmal. Hier ist das gleiche Spiel nochmal zu sehen, allerdings in Farbe und in kleiner, weil jetzt hier schon ein hochintegrierter Baustein dabei ist.
Ja, aber auch dieser Baustein hat noch nichts mit Computertechnik zu tun, so wie alle seine Vorgänger. Das kam erst später. Mit der Schaffung dieses Chips wollte man eigentlich den Home-Bereich erobern, weil man damit auch Geld verdienen wollte. Und Atari hatte begonnen mit dem Markenname Pong on a Chip. Dieser Chip hier heißt Ball and Paddle. Da wurde weltweit in sehr großen Mengen hergestellt und weltweit wurden davon dann TV-Konsolen gebaut. So, hier gibt es dann noch eine Zusatzschaltung, dass man 4 Spieler damit bedienen kann. Das ist eine kleine Erweiterung noch.
Aber diese Erweiterung ist schon im ursprünglichen Chip angelegt gewesen, also dass man da zu 4 spielen kann.
Ja, die Ausgangssignale sind für jedes Darstellungsobjekt separat und man kann mit externen Verknüpfungen kann man dann verschiedene Spielkonstellationen noch nachrüsten. Und diese war bis jetzt noch nicht so veröffentlicht oder zu sehen. Deshalb habe ich das hier mal so in dieser Art noch dargestellt. So sah das dann, die Farbe ist jetzt nur von mir. So sieht das schwarz-weiß aus, wenn man das an normalen Schwarz-Weiß-Fernseher nach der alten Norm dann zu Hause betreibt.
Gut. Dann schauen wir uns jetzt aber noch Space Race an. Das letzte hier, was eben kein Pong-Spiel ist, aber auch noch ein TTL-Spiel. Auch hier hast du eine Originalplatine und das Schöne an dieser Originalplatine ist dieses Element hier, dass nämlich die Pixelgrafik für das Raumschiff hier in Form einer Diodenmatrix sozusagen schon mal verdoppelt oder halbiert darstellt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Spiel.
Ja, Space Race war das zweite Spiel. Es gab unheimlich viele Firmen, die Pong nachgebaut haben. Und Atari wollte seine Vormachtstellung ein bisschen hervorheben und hat viele Spiele danach noch rausgebracht. Und Space Race war das zweite. Man hat also, das Ziel des Spieles ist, eine solche Rakete hier durch den Sternhaufen zu bringen. Das Spiel stand noch ein bisschen im Schatten vom Pong, deshalb ist es auch fast vergessen und heute wissen nicht mehr allzu viele etwas davon. Schaltungstechnisch ist es sehr bedeutsam. Wie schon gesagt, die Abfrage eines Diodenroms zur Raketendarstellung, auch die Darstellung der Sterne, wo man einen Zufallsgenerator dahinter vermutet, ist hochinteressant, weil das eine einfache TTL-Logik erzeugt mit ein paar wenigen Binärzählern und ein paar logischen Verknüpfungen. Das ist also einmalig.
Und woher stammt die Platine? Wo hast du die her?
Die Platine habe ich bei eBay bezogen. Man muss also ständig nachforschen, ob da was angeboten ist. Und da die schon sehr stark beschädigt war, habe ich sie auch zu einem erschwinglichen Preis bekommen und habe sie innerhalb von wenigen Monaten praktisch repariert. Es war eine Menge kaputt, aber es hat sich gelohnt, weil das doch etwas recht Seltenes ist und schaltungstechnisch hochinteressant.
Das kann man daneben ansehen, dass du offensichtlich auch schon gleich das auch nochmal modularisiert nachgebaut hast.
Ja, das war bevor ich die Platte bekommen hatte. Ich schalte das nochmal um hier auf den anderen Fernseheingang. Moment. So, jetzt. Ja, ich bin also nicht weiter gekommen, als die Sterne zu erzeugen und die Raketen. Der versierte Gamer vermutet natürlich gleich einen Controller für die Raketensteuerung, aber es sind lediglich 2 Kontakte, die schließen. Und zwar betätigen die einen sogenannten Binärzähler, etwas ganz Einfaches, aber die raffinierte und gut durchdachte Schaltungstechnik ermöglicht es, mit diesem minimalen Aufwand diese Funktionen alle zu realisieren.
Das heißt, du hast das nachgebaut nach den Originalschaltplänen und dann hast du aber erst die Originalschaltung gesehen und verifiziert, dass deine Schaltung...
Ich habe die Platte dann gesehen und habe die dann schnell gekauft, ja.
Okay. Ja gut, vielen Dank. Dann schauen wir uns, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, auch die letzte Ausstellung in diesem Raum an, die gerade bis jetzt sehe ich, da vorne ist der auch, aber kommen wir ruhig zu dir. Hallo Thomas, wir zeigen für die abwesenden VCFB-Besucher, von denen kann man ja beim Festival jetzt sprechen, die Exponate dieser Ausstellung und kommen damit zu dir. Und du darfst uns jetzt mal erzählen, was du hier ausstellst und ob da, also wo der Zusammenhang hier bei deinen Exponaten zu sehen ist.
Ich kann das auch selbst halten oder machen. Nö, ich halte schon. Also ich habe hier ein paar Einplatinencomputer mit. Das sind also alles Lernsysteme mit mehr oder weniger pädagogischen Ansatz, die also von Beginn der 70er Jahre gedacht waren, um die Leute an die damals neue Technologie der Mikroprozessoren ranzuführen und den Leuten auf dem gleichen Weg dann eigentlich ein einfaches Computersystem zu überschaubaren Kosten zur Verfügung zu stellen, was sie dann in der Regel auch ausbauen konnten zum richtigen Prozessor. Das geht hier von ganz einfachen Systemen bis ein bisschen komfortableren Systemen. Ein gemeinsames Merkmal ist eigentlich immer, dass man als Standardausgabe eine 7-Segment-Anzeige hat, wo eigentlich bloß Ziffern, hexadezimale Ziffern dargestellt werden können. Als Eingabe eine hexadezimale Tastatur, wo man also, wenn man da programmieren will, vorher auf einem Blatt Papier praktisch den Binärcode erstmal von den Prozessorinstruktionen selbst assemblieren musste und das dann über diese Hexadezimaltastatur eingeben konnte. So, wir können uns jetzt nochmal ein paar Systeme angucken. Das hier vorne ist von 1977 von der Firma Heatkit. Die ist bekannt geworden durch Bausätze von Audiotechnik bis Funktechnik. Hat sich auch mal mit Computertechnik beschäftigt, da gibt es also mehrere. Und man sieht das schon, Mikrocomputer Learning System hat schon einen pädagogischen Ansatz. Man hat das als Bausatz kaufen können und musste sich das dann erstmal zusammensetzen. Und hatte dann einen sehr einfachen Computer mit sagenhaften 256 Byte RAM-Speicher und einem einfachen Monitor, der in 512 Byte residiert hat und über den man hier über die Tastatur das Programm eingeben kann. Wie gesagt, hexadezimale Ausgabe über LEDs. Es gibt keinen Anschluss für einen Kassettenrekorder. Das heißt also, alles, was man eingegeben hat, muss man dann beim nächsten Mal einschalten, wieder neu eingeben. Eine Besonderheit ist hier diese einfache Zugänglichkeit an die Prozessorsignale über dieses Steckbrett, wo man nicht nur die Software, aber auch die Hardware machen kann.
Aber ist das auch für Patches und für Elektronik-Experimente gedacht oder ist das tatsächlich nur zum Abnehmen der Prozessorsignale? Weil das sieht ja jetzt recht komplex aus.
Ja. Nee, also. Das ist schon auch zum Erweitern gedacht. Also hier kommen die Prozessorsignale raus. Hier sind keine Signale belegt, aber man kann eben hier jetzt Schaltkreise draufstecken und dann mit Brücken die mit dem Prozessor verbinden und damit zum Beispiel ein serielles Interface oder ein Kassetteninterface nachbauen, was ja hier standardmäßig erstmal nicht da ist. Das nächste wäre dann mal ein richtig komfortables System. Das ist der SIM 1 von Synertec. Da ist der Rechner hier eigentlich diese Platine hier, auch hier wieder hexadezimale Anzeige, hexadezimale Eingabe über eine Tastatur. Der hat 1 bis 4K RAM. Hat aber auch schon Möglichkeiten eben für ein serielles Interface, also entweder UART oder ein Fernschreibinterface. Und man konnte zusätzlich kaufen dieses Terminal hier, was also letztendlich über dieses serielle Interface mit der Platine verbunden wird und auf der anderen Seite den Anschluss zum Monitor hat. Damit hat man also schon ein sehr komfortables System, wo man dann hier auch ein BASIC-EEPROM nachrüsten kann oder auch ein FORCE oder ein richtiges Assembler-Entwicklungssystem und wo man dann eben wie bei einem damals so üblichen Computer dann auch auf einem Monitor damit arbeiten konnte. Und das wurde dann ganz gerne ausgebaut, Diskettenlaufwerk dran und ähnliche Sachen. Und damit hatte man dann erstmal so einen stufenweisen Einstieg in die Computertechnik, wo man dann am Ende mit einem wirklich leistungsfähigen Computer damals dann auch dastand. So, hier sind jetzt nochmal zwei Vertreter aus dem Ostblock, sagen wir es mal so. Der LC80 aus der DDR, eigentlich so das Standardprogramm von der Ausstattung. Dasselbe dann nochmal aus der Tschechoslowakei. In der Tschechoslowakei gab es ja Tesla als Halbleiterhersteller, die unter anderem auch Mikroprozessoren hergestellt haben. Und die hatten Anfang der 80er Jahre mal eben diesen Einplatinencomputer entwickelt, um die Ausbildung an Universitäten und auch Berufsschulen damit zu unterstützen.
Ja, dann, ja. Dann nehmen wir etwas exotischer von der ja. Prozessorausstattung.
Ja, SCMP, ein Simple Cost Effektiv Mikroprozessor, wurde damals von National Semiconductor hergestellt und auch die hatten praktisch so ein Evaluierungskit, würde man es heute nennen, verkauft mit ihrem Prozessor drauf. Das bestand also wirklich nur aus dieser einen Platine. Die war auch standardmäßig nur bis hier bestückt. Das ist also die eigentliche, der eigentliche Computer, der da drauf ist. Und alles andere, was hier unten ist, das sieht man hier hinten so, muss man sich dann selber verdrahten, um dann am Ende praktisch diesen zweckentfremden Taschenrechner als Bedienpult anschließen zu können. Und damit hatte man dann aber den Computer, mit dem man dann letztendlich sich in diesen Computer in diesen Prozessor einarbeiten könnte. War eigentlich ein Vertriebsmittel, war allerdings, soweit ich das jetzt aus der Literatur mitbekommen habe, auch sehr gerne von Amateuren benutzt, um da eben einen kostengünstigen Einstieg zu haben.
Also wir hatten ja gestern schon mal kurz gesprochen, ich kenne das Gerät als Elektorbausatz auch. Also das konnte man sieht es ja hinten auch an den Kabeln sich selbst. Und was ganz interessant ist, eines der ganz frühen Geräte, das selbst schon an sein eigenes Retrofitting gedacht hat, weil dieser Prozessor, der ist zuerst in NMOS-Technik hergestellt worden und das hat das Netzteil natürlich sehr kompliziert gemacht. Und als sie den dann in PMOS hergestellt haben, gab es ein Retrofit-Kit für dieses System, damit man das sozusagen up-to-date bringen konnte, was die Prozessortechnologie anging. Und eines der ersten, also mal abgesehen jetzt von den Großcomputersystemen, IBM hat da ja schon etwas eher mit angefangen, rückwärts- und vorwärtskompatibel zu denken, aber selbst bei so kleinen Experimentiergeräten ist das schon. Das Ende ist das Netzteil, glaube ich, ne?
Nee, das gehört zu dem, ja.
Ach so, weil ich...
Das Netzteil ist hier unten im Sockel. Hat irgendjemand mal gebaut, also ich kenne ihn nicht, wer das gebaut hat, aber schönes Stück Zeitgeschichte, denke ich mal. Schön, dass er noch funktioniert.
Ja, dann haben wir hier den IM65, auch auf 6502 Basis, wie der Apple II. Auch hier mit LED-Anzeige, allerdings hier schon alphanumerische LED-Anzeige und einer alphanumerischen Tastatur. Das ist also, denke ich mal, damals so unter den Bausätzen das absolute Luxusgerät gewesen, schon mit Thermodrucker, um eine Ausgabe zu machen. Und gerade dieses Gerät wurde damals auch ganz gerne verwendet, um dann komplette Geräte damit zu entwickeln. Also das System, um eine eigene Elektronik zu erweitern und damit dann auch Produktentwicklung zu betreiben. Letztendlich war es, denke ich mal, für Rockwell, die Prozessoren hergestellt haben, auch ein Vertriebsmittel, ja, um da den Einstieg zu schaffen. Ansonsten haben wir hier noch von HP, immer aus dem professionellen Bereich, ein System, auch wieder mit der Standardausstattung, aber hier so ein bisschen der Besonderheit, dass sich das mehr an den Hardwerker richtet und nicht so sehr an die Softwareentwickler. Man kann nämlich hier jetzt relativ gut an die ganze Elektronik rankommen und hier verteilt auf dem Board befinden sich so Brücken und Messstellen, wo man Fehler simulieren kann. Es gibt dann noch ein etwas dickes Handbuch von 300 Seiten oder so, wo dann durchaus didaktisch vom Stande Null, also von dem Punkt Strom und Spannung über Prozessoren, Digitalschaltung bis zur Fehlersuche in kompletten Mikroprozessorsystemen, man sich dann fortbilden und einarbeiten kann. Und ich denke mal, dass das auch HP intern dann verwendet wurde, um Servicetechniker auszubilden und an diese damals neue Technik ranzuführen. Es taucht natürlich hier dann immer drin die Diagnosetechnik von HP auf. Die haben ja viel mit Logikanalysatoren gemacht, auch so Logikpulsern und sowas. Das findet man ja alles wieder. Ist, denke ich mal, zeitgeschichtlich für die Techniken, die damals angewandt werden, sehr interessant.
Das ist aber kein HP-Prozessor, sondern ein Intel-Prozessor, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ein 8080 oder was ist das? 8085. Die sind ja sehr beliebt gewesen bei Einplatinensystemen und auch bei Leersystemen. Da gibt es ja so ganze Reihen. Wenn wir uns jetzt den mal anschauen, der ganz klassisch nach einem Einplatinenrechner aussieht, mit der Hex-Tastatur und der 7-Segment-Anzeige und das hier nebenan von Rockwell, dann würde ich dich jetzt mal ganz ketzerisch fragen, wo hört denn der Einplatinenrechner auf und fängt der Mikrocomputer, Heimcomputer an?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil Einplatinenrechner, auch der Apple II waren Einplatinenrechner und der Apple I. Für mich sind das eigentlich, sagen wir mal, Systeme, die über diese einfachen Ein- und Ausgaben aufgebaut, wo man also nicht von Stand aus einen Monitor anschließen kann und dann sofort auf dieser Textebene mit einem dicken Monitor dazwischen anfängt, sondern wo man eigentlich auf Registerebene damit arbeiten kann. Und das kann man hier, hier ist natürlich jetzt ein Basic da, aber der hat trotzdem einen Maschinenmonitor, wo man sich die eigenen einzelnen Register angucken kann, wo man jede Bitstelle einzeln angucken kann, wo man das wirklich von Grund auf machen kann. Und das ist eigentlich für mich so der Reiz an diesen Geräten, dieser ganz elementare Zugang. Und das war eben damals, denke ich mal, so der erste Einstieg für viele, die sich das als Amateur angefangen haben und dann bis zum Ingenieur dann letztendlich auch durchgezogen haben.
Ja, die Geräte kann man noch dazu sagen, also das ist eine Geräteklasse, die Einplatinenrechner, die eigentlich so ein bisschen unter dem Schirm fliegen im Retro-Computing und für die es auch noch keine richtige Historiografie gibt. Jetzt sehen wir hier gerade von der Kamera ein sehr, sehr schönes deutsches System, das es sogar zu einer eigenen Fernsehserie gebracht hat. Vielleicht erzählst du noch kurz was zu dem Computer.
Ja gut, ich bin da jetzt nicht so ganz firm, aber soweit ich weiß, gab es auf dem NDR das Computermagazin, was dort in den 80ern lief, wöchentlich. Und dazu gab es von Graf Computer ein Computersystem, also mehrere Computersysteme, so viel ich weiß. Und unter anderem dieses System, was man hier jetzt sieht, was also aus einem kompletten Rechnersystem auf Z80-Basis in dem Fall basiert und eine Grundplatine, die die Ein- und Ausgabe macht. Es gab dann auch noch andere Prozessorplatinen, also auf 68.000 Basis zum Beispiel. Und man konnte das natürlich auch erweitern. Es gab Erweiterungsplatinen für Ein- und Ausgabe. Und im Rahmen der Fernsehsendung konnte man sich dann eben letztendlich dort einarbeiten und Schritt für Schritt in diese damals eben doch aufregend neue Technik einarbeiten.
Ja, diese Serie, die da im NDR lief, hier sieht man ja auch noch das Senderlogo, geleitet und konzipiert von Rolf-Dieter Klein. Ich kann dir die geben, ja. Ich habe die. Ich habe die sogar hier in der Hosentasche auf meinem USB-Stick. von Rolf-Dieter Klein, den hatten wir ja auch schon mal für einen Vortrag hier beim Vintage Computing Festival, gerade eben, um auch so ein bisschen über dieses alte System und die Didaktik, die dahinter steht, zu erzählen. Ganz spannend, 26 Teile und das alles mit Schauspielern inszeniert, die keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich erzählen. Aber es war sehr, also einige dieser Schauspieler hat man dann später zum Beispiel in Fernsehserien hier im NDR-Fernsehen wieder getroffen. Aber ganz interessant, also das wurde wirklich angefangen, das System aus der Platine mit einfachen ersten aufgelöteten Bauteilen zu messen, Messtechnik vorzustellen und das dann fortschreitend immer weiter ein bisschen zur Digitalschaltung und dann kam noch ein bisschen Digitalarithmetik und so, dass man Binärarithmetik dazu, bis dann eben hin zu der Programmiersprache. Und der Klein hat sich dafür sogar einen eigenen Basic-Dialekt und noch eine eigene grafische Programmiersprache einfallen lassen. Also das zeigt aber auch bei diesen Einplatinensystemen, wie stark didaktisch die eigentlich ausgerichtet waren. Und dass man, also wenn wir machen hier selbst viele Programmierkurse bei uns an der Uni hier in dem Fach Medienwissenschaft, auch immer wieder mit Hexadezimal oder mit Binärzahlen programmieren, um eben die Hardware der Systeme besser kennenzulernen. Also insofern eine sehr schöne Ausstellung. Hier ist auch nochmal der Mikroprofessor. Hier. Ach nee, das ist ein anderes T-Shirt. Ich habe nämlich ein T-Shirt, da ist dann das Logo mit drauf gedruckt. Ja. Auch ein schönes System, das auch nochmal in mehreren Eskalationsstufen nachgebaut wurde, bis hin zu einem Apple II-kompatiblen Gerät. Ne? Mikroprofessor 2 war dann ein Apple II-kompatibler.
Das ist ein bisschen undurchsichtig, was es noch alles gab, aber das ist jetzt hier wirklich der Ursprung mit dem einfachen Grundsystem, mit dieser einfachen Hexadezimalanzeige. Und der nächste Schritt war dann, soweit ich das weiß, dieses Gerät, was dann hier schon alphanumerische Anzeige hat und auch ein Basic mit an Bord. Und das ist eigentlich ich denke mal, das ist relativ spät, 90er Jahre oder sogar noch später, was dann hier zusätzlich noch eine Erweiterung hat, wo man dann wirklich an die Hardware rankommt, was hier noch so ein bisschen eingeschränkt ist. Aber hier haben wir den eigentlichen Mikroprofessor und hier an der Seite sind dann noch ein bisschen mehr Hardware und eben auch wie beim schon 1977 bei dem Heathkit der Zugang über die Steckbretter zu den Prozessorsignalen und dann eben die Möglichkeit, dort Erweiterungen vorzunehmen. Soweit ich weiß, kann man die immer noch kaufen, also die werden immer noch hergestellt.
Ja, also wer Computerprogrammierung von Grund auf der Bit-Ebene kennenlernen möchte und auf der Registerebene programmieren möchte, der ist gut beraten, sich vielleicht jetzt gleich mal nach einem Mikroprofessor umzugucken. Damit beenden wir unsere Tour für heute. Wir sind also jetzt genau eine Stunde unterwegs gewesen. Morgen werden wir dann die restlichen Ausstellungen hier zu sehen kriegen und auch, was hier im Hintergrund an Musik läuft. Das ist ja auch eine Ausstellung, das gehört auch mit dazu. Ich hoffe, es war spannend und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ja, schönen guten Tag vom Vintage Computing Festival Berlin 2021 am zweiten Tag, heute am Sonntag. Wir haben ja gestern schon eine Stunde Zeit damit verbracht, hier die Stände vorzustellen und haben ein paar Aussteller kennengelernt und ihre Exponate uns erklären lassen. Das war natürlich noch nicht alles und wir haben ja gestern schon angekündigt, dass wir das heute fortsetzen und deswegen stehe ich jetzt hier schon am ersten Stand, in dem Raum, in dem wir gestern schon waren, bei Carsten Strothmann, der uns jetzt einmal etwas über seine Ausstellung erzählen wird und was wir hier zu sehen bekommen.
Ja, danke schön. Also hier habe ich Collapse OS. Collapse OS ist ein kleines Betriebssystem, nicht nur für die Zombie-Apokalypse, so habe ich meine Ausstellung genannt. Und die Idee dabei ist, was passiert, wenn die Zivilisation zusammenbricht und wir von den normalen Beschaffungswegen abgeschnitten werden, wo wir sonst unsere Computer herkriegen, können wir vielleicht aus Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel einer Waschmaschine oder einer elektrischen Zahnbürste, die Mikrocontroller rausbauen und haben wir dann dafür ein kleines Betriebssystem, mit dem wir daraus wieder Computer bauen können. Und das ist Collapse OS. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir in der nächsten Zeit irgendwie die Notwendigkeit haben, aus Waschmaschinen Computern zu bauen. Aber es ist ein interessantes Experiment, um herauszukriegen, wie minimalistisch kann man denn werden mit einem Betriebssystem. Angefangen hat das ungefähr vor 2 Jahren mit einem Programmierer in den USA, der so ein Betriebssystem ausprobieren wollte. Und er hat es angefangen mit Maschinensprache, und zwar Z80 Maschinensprache, weil das war sein Brot- und Butter-System, mit dem er sich gut auskannte. Und dort hat er das Collapse OS Version 1 gebaut. Das lief dann auch auf mehreren Z80-Einplatinencomputern, Selbstbaucomputern. Und dann wollte er es portieren und dann hat er gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wenn ich das mit Maschinensprache schreibe, wenn ich das in Assembler schreibe. Und dann hat er sich umgeguckt, was gibt es denn für Alternativen? Und dabei ist er über die Programmiersprache Force gestolpert. Eine Programmiersprache, die Anfang der 70er Jahre entstanden ist und die auch sehr minimalistisch ist, aber die den Ruf hat, sehr einfach über verschiedenste Rechnerarchitekturen portierbar zu sein. Und er hat das gesamte System dann nochmal neu geschrieben, eben in dieser Programmiersprache Force. Und das ist, was wir jetzt als Collapse OS hier sehen. Das Collapse OS läuft heutzutage auf verschiedenen Rechnerarchitekturen, nämlich auf Z80, da kam es ursprünglich nicht her, aber jetzt auch auf dem Motorola 6809 oder auf der PC-Architektur, der 8086-Architektur von Intel. Und da habe ich hier 3 Maschinen mitgebracht, auf denen ich Collapse OS laufen habe. Der älteste ist hier vorne, dieser Nixdorf-Computer, das ist ein 286er Laptop aus dem Jahre 1986. Der hat 1 Megabyte Hauptspeicher, hat keine Festplatte, nur ein Diskettenlaufwerk. Und das Collapse OS selber ist 7 Kilobyte groß. Das heißt, das passt auf 1 oder 2 Tracks einer Diskette, lädt sofort. Das heißt, wenn ich Diskette reinstecke, Rechner anschalte, ist das sofort da. Das Initialisieren vom BIOS dauert länger als das Laden von der Diskette. Ganz links dort drüben haben wir einen Compaq-Laptop, Compaq 5051 aus dem Jahre 1994. Da ist ein Pentium 1 Rechner drin. Dort läuft es auch. Der Rechner hatte ursprünglich mal eine Festplatte. Als ich ihn bekommen habe, er war wohl im Betrieb bei irgendeiner Polizeidienststelle und aus Sicherheitsgründen hatte man dann alles dort rausgebaut, die Festplatten rausgebaut, und da die Festplattenschnittstelle dieses Gerätes nicht standardmäßig sind, habe ich den auch immer ohne Festplatte betrieben. Und Collapse OS ist dort auch ein sehr gutes System, weil es einfach rein von der Diskette laufen kann. Man braucht keine Festplatte dafür man hat trotzdem noch auf so einer 1,44 Megabyte Diskette, wie sie dort drin ist, noch reichlich Platz, um Programme abzulegen. Und in der Mitte, da sehen wir ein schon relativ modernes Gerät. Das ist jetzt, man kann es rechnen, 23 Jahre alt. Das ist ein IBM ThinkPad 600E. aus dem Jahre 1998. Da ist ein Pentium 2 Rechner drauf und da läuft jetzt nicht Collapse OS direkt nativ, wie das auf den beiden anderen Maschinen, sondern hier läuft es innerhalb eines modernen Betriebssystems. Da ist ein NetBSD 9.2 drauf, das ist die aktuelle Version vom NetBSD und das Collapse OS kommt selber mit einer Reihe von Emulatoren. Einmal für die verschiedenen Architekturen, also für Z80 oder für ein 8086, aber auch für die Force-Umgebung selber. Das ist dann so eine Art virtueller Computer, den wir auf allen modernen Betriebssystemen, also auf Linux, macOS, Windows etc. laufen lassen können, um das Collapse OS einfach in einer modernen Umgebung auch weiterentwickeln zu können. Das Collapse OS selber ist komplett selbst replizierend. Das heißt, ich habe alle Entwicklungswerkzeuge, den Compiler, den Editor und auch einen Debugger direkt im System drin. Und das ist insbesondere sehr interessant, ich kann von jeder Architektur in jede andere Architektur rüberkompilieren. Das heißt, wenn ich das Collapse OS hier auf einem PC mit 8086 Architektur laufen habe, kann ich trotzdem Änderungen am Quellcode machen und dann sagen, gib mir doch bitte die Z80-Ausgabe oder die 6502-Ausgabe und dann wird es entsprechend auf die Architektur kompiliert. Ich kann es dann auf einen Datenträger schreiben, rübernehmen auf das andere System und dort booten und habe mir mein System repliziert. Und genau so wird es auch entwickelt. Es wird der Quellcode angepasst und zwar unabhängig von der Architektur. Und dann wird es automatisch von einem System aufs andere repliziert. Ja, man fängt irgendwie auf einem modernen System an, kompiliert es daraus, kriegt ein Disketten-Image, geht zu einem PC, startet es dort, macht dort vielleicht die Z80-Variante, nimmt dann das Binary, was dabei rauskommt, packt das auf den Z80-Rechner und macht dort die 6502-Variante. Und dadurch wird es jedes Mal, wenn ein neues Release rauskommt, und derzeit kommen Releases alle 2 Wochen raus, also es entwickelt sich sehr schnell weiter, wird jedes Mal auch geprüft, ob dieses Versprechen, dass es wirklich Cross-Plattform läuft, ob das auch noch eingehalten wird, weil sämtliche Software, die drin ist, wird jedes Mal für alle Architekturen übersetzt und ausgetestet dadurch.
Ja, grandios. Also auf die Idee hätte man mal bei der Virusentwicklung in den 80ern kommen sollen. Ja, Cross-Plattform. wir haben ja, also das ist auch Force-System, das ist sozusagen Force-System implementiert, ist ja eine großartige Idee für ein kleines, kompaktes System. Und bei Mikrocontrollern, ich habe gehört, wir haben hier vorne einen Kaffeeautomat, der auf einem Force-System läuft. Das heißt, da könnte man den Mikrocontroller jetzt direkt rausnehmen und Collapse OS drauf installieren. Gibt es denn schon Anwendungen oder Leute, die Anwendungen programmieren für das Betriebssystem? Und was für Anwendungen sind das?
Also richtige Anwendung gibt es derzeit nicht. Die Leute, die damit arbeiten, sind Entwickler und Anwendungen für Entwickler sind halt Compiler. Das, was derzeit überlegt wird, ist einen C-Compiler zu schreiben, mit dem man dann andere größere Betriebssysteme, zum Beispiel den Linux, bootstrappen kann. Das heißt, wenn man nichts anderes hat, man hat aber irgendwo noch den Linux-Quellcode rumliegen und möchte dann von dem Quellcode jetzt mit einem C-Compiler wieder einen Linux-Kernel erzeugen, um dann ein größeres Betriebssystem zu haben, dafür ist man gerade dabei, einen C-Compiler zu machen.
Das heißt, wir können dann die Zivilisation sozusagen von dort aus wieder aufbauen, indem wir erst den C-Compiler und von dort aus dann weiter nach oben gehen. Ja, ganz, ganz tolle Idee, auch gerade im Hinblick auf Ersparnis, was Platz angeht und auch vor allem die Weiternutzung alter Systeme, denn Force-Systeme laufen ja sehr schnell auch auf sehr alten Plattformen und ich kann mir vorstellen, sobald da Doom für erhältlich ist und andere vielleicht Endzeit-Shooter, überlegt sich der eine oder andere, das mal als Alternativsystem zu installieren. Okay, vielen Dank für die Einführung, das gucke ich mir nachher nochmal genauer an und wir gehen mal weiter hier in den Flur, man hört es vielleicht im Hintergrund schon, es gibt nämlich noch eine Ausstellung, die sozusagen nur zu hören und zu sehen ist, aber kaum mit den anderen zu vergleichen ist. Und zwar haben wir ein Demo-Aquarium. Das kann ich sagen, wir, weil ich das nämlich mit aufgebaut habe, zusammen mit Malte Schulze, der es vielleicht ein bisschen leiser drehen muss, während wir jetzt unsere... oder so, genau. Ja, ne, also hier ist das Demo-Aquarium. Die Idee ist daraus entstanden, dass wir die Vorgabe von der Humboldt-Universität bekommen haben, das Atrium hier nicht bespielen zu dürfen, also nicht als Ausstellungsort nutzen zu dürfen. Das Atrium haben wir in der Vergangenheit, wenn hier Vintage Computing Festival war, immer mit als den zentralen Ausstellungsraum gehabt. Und das ging nun dieses Mal nicht, weil das eben nicht lüftbar ist. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das haben wir so eine schöne große Fensterfront, was machen wir denn damit? Und dann sind Malte und ich auf die Idee gekommen, wir machen ein Demo-Aquarium. Und dazu bin ich und eher sind wir dann auf die Internetplattform Demo Zoo gegangen und haben gesagt, die Tierchen, die wir dort finden, die sperren wir jetzt hier hinter Glas und haben 5 Plattformen ausgewählt, auf denen wir mehr oder weniger aktuelle Demos zeigen, um zu zeigen, dass mit alten 8-Bit-Plattformen eben auch noch sehr viel Neues und Kreatives gemacht wird. Das frage ich jetzt Malte erstmal. Stell uns doch mal kurz die Demos vor, die hier gerade laufen.
Okay, also wir haben hier als erstes den C64 mit einem Demo von Gröpatz. Und das zeigt da so ganz coole Bewegungen mit dem Wasser sprenkeln und mit dem Ball, der auf dem Wasser schwimmt und so weiter. Das ist ein Demo, was loopt, also was sich immer wiederholt und was auch zwischendurch Samples hatte, Sample-Wiedergabe. Dann mache ich mal den Ton an, dass wir das mal hören gleichzeitig. Und ja, genau. Ach so.
Ja, jetzt kommt das Digi, ganz praktisch gleich.
Hallo. Ich habe Sie jetzt aber nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, wirklich nicht.
Genau, und jetzt loopt das Demo und dann geht es von vorne los mit einigen Würfeln, die übereinander fallen und ein paar Stäbchen, die dann mit dazwischen fallen. Also das ist der C64. Genau, und ja, ich würde sagen, der nächste Rechner ist der Atari 800 XL. Da mache ich dann auch mal den Ton zu an. Die Demo heißt Reharden und klingt so. Was hier gut zu erkennen ist, dass dieses Reharden immer zum Takt des Rhythmus aufblinkt und diese Audio-Video-Synchronität funktioniert ganz gut bei Demos. Beim C64-Demo konnte man das jetzt nicht so erkennen, aber hier bei dem Atari-Demos wird auch nicht immer gemacht. Ja, dann übergebe ich das Mikro wieder an Dr. Dr. Stefan Höltgen und mache mal technischen Assistant.
Ja, also die nächste Konsole, das ist die Interton VC4000. Das ist die einzige in Deutschland hergestellte Spielkonsole in den 80er Jahren. Und da möchte ich gleich auf eine Besonderheit hinweisen. Man sieht hier, dass hier so eine experimentelle Platine drin steckt. Das ist ein Multirom-Modul mit SD-Karten-Slot, das wir hier an der Humboldt-Uni in unserem Studiengang Medienwissenschaft entwickelt haben. Und auf dieser Konsole ist jetzt ein Programm geladen. Hier steht gerade die End. Wir starten das jetzt mal. Das ist ziemlich ohrenbetäubend. Ich werde das dann gleich wegschalten, damit ich noch was dazu sagen kann, aber das ist eine Demo, die von einem Entwickler namens Senil Data entwickelt wurde. Und diese Demo nutzt die vollen 37 Byte RAM des Systems aus. Dreh mal den Ton weg, damit wir auch noch was anderes hören können, auf eine etwas leisere Demo nebenan. Also das Entscheidende ist, die Entwicklung ist eine neue Entwicklung für die Konsole. Da hat es also jahrzehntelang keine neuen Programme für gegeben und jetzt gibt es schon einiges an neuen Spielen und eben auch eine erste Demo für das Programm. Und das ist eben auch unter anderem möglich, weil es solche Erweiterungen gibt. Und das sieht man hier auch in dem Atari zum Beispiel. Hier steckt hinten auch eine solche Erweiterung drin, bei der der Atari 800 XL jetzt Zugang zum WLAN hat und wir diese Demo direkt über das WLAN aus dem Internet von irgendeinem Server in Polen direkt in das Gerät reinladen konnten. Und beim C64 ist ein ganz ähnliches Gerät, sodass wir also moderne Entwicklungen haben, wie so etwas hier, die es möglich machen, relativ schnell Software auszutauschen und zu entwickeln und die beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Hier links genau das gleiche. Hier, auch hier ist ein solches Modul drin. Das ist die Intellivision Spielkonsole. Und da ist jetzt auch eine Demo. Da gibt es ganz wenige Demos dafür. Die startet gerade. Also da sieht man jetzt noch nicht so viel und hört noch nicht so viel. Das dauert immer ein bisschen, aber die loopt eigentlich auch. Also vielleicht hören wir die gleich noch. Der Ton ist zwar schon an, aber die Demo ist noch nicht zu hören. Und bis das der Fall ist, können wir ja noch ganz kurz hier zu dem Nebenan wechseln, dass wir die hören. Genau, du schaltest mal um. Diese Demo hier ist auch schon etwas älter, für die Atari VCS. Das ist die Bang-Demo. Die ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre alt. Da gibt's, haben die Leute, die das gemacht haben, also auch schon ein Modul zu entwickelt. Und dahinter steckt eine Menge Knowledge, wie man überhaupt Software, mehrere Programmmodule auf eine Cartridge drauf bekommt, die hintereinander laufen sollen. Und wer sich also mit der Atari VCS auskennt, weiß, wie kompliziert dieses System zu programmieren ist. Und da haben also die Entwickler tatsächlich schon einiges an coolen Effekten rausgeholt. Wir können ja gleich nochmal reinhören in die Musik. Ich mache hier mal den Soundtrack dazu an. Ups, Vorsicht. Ich muss mal um dich rumlaufen, dann kann ich da mal das Mikro an die Box halten zur Atari-Demo. Also das ist jetzt der Ton der Atari-Demo. Ja, es ist nicht immer leicht für die Leute, die hier in der Nähe des Demo-Zoos ihre Ausstellungen haben, weil das ja dann doch teilweise sehr unterschiedliche Lautstärken und auch nicht immer angenehme Töne sind, aber dennoch, was die Konsolen halt können, das zeigen sie. Ganz rechts haben wir jetzt noch eine Intellivision-Spielkonsole, da läuft auch eine Demo drauf, die stoppt aber auch gerade, das ist die einzige, die hier keinen Ton ausgibt, weil wir nämlich tatsächlich nur 5 Kanäle zum Durchschalten haben, da haben wir extra so eine kleine Box gekauft, wo man also jetzt für alle 5 Konsolen, die wir gerade gesehen haben, den Ton hin und her schalten kann. Haben das hier über Kabel sozusagen rausgeführt aus dem Aquarium oben über die Oberlichter, damit die Leute, die sich dieses Demo-Aquarium angucken, eben auch die Sachen anhören können, die zu den Bildern dazugehören. Gut, soweit zum Demo-Aquarium. Wir schalten jetzt mal einen kleinen Augenblick ab, weil wir den Raum wechseln müssen und sehen uns dann gleich dort wieder. Okay? So, jetzt sind wir in dem Raum, in dem wir gestern auch schon waren. Da war ein Stand, den wir noch nicht vorgestellt hatten. Das holen wir jetzt natürlich nach, weil das auch ein recht großer Stand und ein interessanter Stand ist. Wir sehen hier vor uns Jörg Hoppe, aus Göttingen angereist. Und was hast du uns denn hier mitgebracht, Jörg? Nimm ruhig das Mikro selbst und sprich mal rein.
Hier rum, okay. Also mein Steckenpferd im Retro-Computing sind die PDP-11-Rechner der Firma Digital Equipment Corporation. Das sind ja sehr bekannte Retro-Maschinen. Sie wurden so 1969 bis 1995 gebaut. Man kennt sie eigentlich, weil das Betriebssystem Unix, Vorläufer von Linux, darauf entwickelt wurde. Und auch viele andere Technologien, die wir heute benutzen, sind eigentlich auf den Maschinen entstanden. Und für Bastler sind sie deshalb so geeignet, weil sie erstens wirklich gut gemacht sind, also von Ingenieuren für Ingenieure. Es macht einfach Spaß, sich die Konzepte anzugucken. Und sie sind komplett durchdokumentiert. Also alle Produktionsunterlagen, Schaltpläne, Betriebssysteme, Testprogramme, das ist alles im Internet. Also man hat alles, was man braucht, um die zu reparieren. Und ich habe hier von einer bestimmten Reihe von PDP-11s 2 Exemplare aufgebaut. Man muss sagen, es gab viele Modelle über die 25 Jahre, die aktiv waren. Es gibt 20 verschiedene PDP-11s. Hier ist eine alte LSI 1103. Das ist eine miniaturisierte PDP-11, die erste von den miniaturisierten. Und da ist eine LSI 1173. Das ist praktisch die letzte von den miniaturisierten, die dann auch schon so wie so ein PC unterm Schreibtisch stand, habe ich als Arbeitsplatzrechner. Und als Fortführung der PDP-11 steht da hinten noch eine VEX. PDP-11 sind 16-Bit-Maschinen, haben 16-Bit Wortbreite und Adressen ist ein bisschen mehr. 22-Bit können also 4 Megabyte adressieren und da wusste man sehr schnell, schon nach ein paar Jahren, das wird nicht reichen für die Zukunft, hat man den Adressraum stark erweitert auf 32-Bit. Das hat man dann VEX genannt, Virtual Address Extension. Eigentlich sollte die VEX eine große PDP-11 sein, ist dann aber ein völlig anderes Produkt geworden, mit völlig anderen Märkten, hat die Firma Digital auch so groß gemacht, dass sie teilweise die zweitgrößte Computerfirma nach IBM waren. Und da hinten steht eine sogenannte Microvex in einem furchtbar hässlichen, aber sehr stabilen Industrial-Gehäuse. Das ist schlagfest, aber man wird sich das so nicht unter den Schreibtisch stellen. Weiter erstmal, oder?
So, und dann bist du ja, wie schon gesagt, aus Göttingen. Was wird denn da noch so gesammelt in Göttingen? Was habt ihr denn da für Maschinen, die ausgestellt und repariert werden?
Also ausstellen ist so eine Sache. Wir bauen gerade ein Museum auf. Wir sind umgezogen, bauen ein neues Museum aus. Allerdings kam natürlich Corona dazwischen. Die letzte Lastwarenfuhr haben wir in dem letzten Wochenende vor dem großen Lockdown gemacht. Und seit einem Jahr steht das da so in unseren Hallen weitgehend unaufgebaut. Aber Bauanträge für das Museum sehen gut aus. Der Wille ist da und wir sind da im Aufbau. Wir sammeln sehr, sehr breitbandig. Der Verein ist auch recht alt schon. Ach so, ich müsste mal sagen, wie er heißt. Das ist das Computerkabinett Göttingen. Da ist der Aufsteller dafür. Wir haben sehr viel so wissenschaftliche Rechner, zum Beispiel so alte mechanische Addiermaschinen, so mechanische sogenannte Planimeter, so mechanische Geräte, mit denen man so Umrisse abfährt und kriegt dann den Flächeninhalt angezeigt, was die Vermesser früher hatten. Natürlich haben wir auch die ganzen gängigen Mikrocomputer, die Ataris, die C64, die frühen IBMs. Unser Stolz sind auch da zwei große PDP-11-Maschinen, wo wir einiges an Peripherie eingebaut haben, die man sonst nicht so sieht. Lochstreifenleser zum Beispiel oder Bandgeräte oder Fernschreiber. Also was sehr wichtig ist für Ausstellungen, denn da Publikum erreicht man ja immer nur, wenn es blinkt und rattert und sich was bewegt. So eine beige Kiste unterm Stand, die kann man eigentlich kaum noch vorführen heutzutage. Also das haben wir alles da. Apple IIs, da schlagen wir uns gerade mit rum. Wir haben unendlich viele Apple II-Disketten, die alle nicht lesbar sind.
Das sind die Laufwerke.
Genau. Eine Next Station haben wir auch. Unser Schwerpunkt ist eigentlich alles außer diesen klassischen Mikro-Spielcomputern oder diesen Home-Computern. Auch weil wir gesehen haben, das machen so viele Leute, das Know-how müssen wir nicht auch noch aufbauen. Und wir haben einige Drähte so in die alten Universitätssammlungen rein, wo wir Sachen kriegen. Also das ist so unser Schwerpunkt. Ist ein bisschen anders aufgebaut als der typische Computerverein.
Das kenne ich aus Berlin hier. Da gibt es also auch einige Institute, die sich mittlerweile für ihre eigene IT-Geschichte anfangen zu interessieren und die Sachen nicht mehr wegwerfen und entsorgen, sondern auch zentral lagern. Und wo sich auch die universitären Sammlungen, das sind also Vernetzungen von ganz verschiedenen Sammlungen, jetzt stärker für Digitalisierungsprojekte interessieren. Nicht nur, wenn es darum geht, Artefakte zu digitalisieren, sondern eben auch Digitalisierungstechnologien zu sammeln. Wir versuchen an der Humboldt-Universität hier auch gerade so etwas zu machen, Rechner zu sammeln, wieder zu reparieren, lauffähig zu machen und vielleicht sogar auch auszustellen. Insofern wäre da eine Vernetzung sicherlich ganz gut möglich.
Kann ich gleich noch was zu unserem zweiten Partner sagen. Und zwar Computerkabinett Göttingen ist ein privater Verein, zwar gemeinnützig, aber privater Verein. Das Rechenzentrum der Universität Göttingen, GWDG, ist ausgegliedert. Rechenzentrum heißt GWDG, da wurde schon seit den 80er Jahren in den Gängen und Hallen so ein privates Computer oder was heißt so ein Institutscomputermuseum aufgebaut. Das heißt, das ist eigentlich ein Kuriosum, das ist ein Computermuseum, was teilweise älter ist als die Artefakte, die in anderen Computermuseen stehen. Ein Computermuseum, was eigentlich ins Computermuseum gehört, wenn man so will. Und das betreibt unser Verein mit. Also wir machen da die Führung, wir pflegen da die Artefakte, das ist dieser Aufsteller hier. Da pflegen wir die Artefakte, machen die Führung, sorgen dafür, dass es auch hängen bleibt. Natürlich auch dort das Problem wie immer, das Rechenzentrum zieht um. In den neuen Räumen ist natürlich kein Platz für eine Sammlung vorgesehen. Da sind wir gerade am Verhandeln und am Kämpfen. Das ist eigentlich immer ja dasselbe, so, dass man ständig die Räume verliert und ständig neue Räume organisieren muss. Ihr seid da ja hier nicht so von betroffen, aber eigentlich, also man hört es überall, dass die Leute immer damit kämpfen, ihre Keller behalten zu dürfen. Also bin ich sozusagen in dreifacher Persönlichkeit hier, als Privataussteller, als Repräsentant des Computerkabinetts und als Verantwortlicher auch ein bisschen für die Sammlung des Rechenzentrums der Universität Göttingen.
Ja, herzlichen Dank. Das ist ja auch schon ein schöner Sinn, dass wir dann sozusagen uns hier in der Universität treffen, um mal die Vernetzung von akademischer Computersammlungskultur vorzuführen. So, damit verlassen wir jetzt auch wieder diesen Raum, abermals eine kurze Pause und gehen in den letzten Ausstellungsraum und zeigen, was dort zu sehen ist. Bis gleich. So, also wir sind im Raum 3, der früher, als hier VTFB war, immer der Game Room gewesen ist. Und das ist, wie ich gerade sehe, auch heute noch teilweise. Also werden hier Computerspiele gespielt, werden wir auch gleich sehen. Wir kommen auch jetzt gleich zuallererst zu einem klassischen Computer mit Computerspielanwendungen, also der vor allem in Großbritannien sehr bekannt war. Und da gibt es hier in der Nähe von Berlin tatsächlich sogar einen Club, nämlich den Sinclair Club hier, der, also quasi, ihr seid ja jedes Mal dabei, ne? Also ihr habt jedes Mal normalerweise immer zu zweit, Ingo Truppel und Norbert Opitz. Heute ist aber nur Norbert Opitz hier und er erzählt uns mal ganz kurz etwas über das, was hier ausgestellt ist und vielleicht auch über den Club. Ich gebe mal das Mikro direkt an dich, halt's fürs Gesicht.
Jo. Zeig's uns mal hier. Ja, ich habe hier hingestellt verschiedene Varianten von den Sinclair Computern und auch verschiedene Interfaces, damit man auch zum Beispiel original nur Kassette benutzen kann oder Diskette oder Speicherkarten, um die Programme abzuspeichern und auch wieder einzuladen.
Und kannst du uns kurz was über die Computer erzählen, die hier stehen? Also die drei.
Ja, im Original ist der Spektrum ganz am Anfang einer mit 16 Kilo RAM. Und 16 Kilo ROM, das haben sie beibehalten durchgehend. Dann wurde mit 48 Kilo RAM hergestellt, das ist der hier. Die Variante, was auf dem oberen Bild ist, ist der ursprüngliche, der erste Variante von ihm. Und hier ist dann die gleiche Elektronik drin. Und das ist ein 128er in RAM. Und das ist ein moderner, so etwa 2010, ein Nachbau. Wie der 48er, die Platine passt auch in die Originalgehäuse rein von den Sinclair Spectrums.
Ja, ich habe diesen hier, wenn man mal ein bisschen näher kommt und sich das anschaut, diesen Harlequin. Das eigentliche Interessante ist natürlich das, was innen drin ist. Das ist jetzt hier sozusagen selbstgemachtes Gehäuse dazu. Ich habe den selbst auch mal gebaut. Der ist von Ingo Truppel, glaube ich, der hat die Platinen und die Bauteile auch hergestellt und verschickt. Aber also er hat die Bausätze zusammengestellt, genau. Und das Interessante ist, dass hier so eine Art Open-Source-Gedanke dahinter steckt, dass nämlich die Firma Sinclair für den ASIC-Chip, der da in der Maschine drin ist, der eigentlich Betriebsgeheimnisse in Logik hat, enthält, das haben die irgendwann veröffentlicht, sodass man relativ bald anfangen konnte, das komplett in TTL nachzubauen. Und wenn man diese Platine sich jetzt mal anschaut, dann sieht man, dass da auch kleine Digitalbausteine drauf sind. Das heißt, da ist sozusagen kein dedizierter Baustein mehr drin und das macht natürlich sehr leicht, Klone davon herzustellen. Da gab es das auch im Ostblock sehr viele Sinclair-kompatible Computer, die genau diese Philosophie verfolgt haben, das alles nachzubauen. Gut, dann gehen wir mal nach gegenüber, wo jetzt gerade die Spiele ausgestellt sind. Muss ich nur gucken, wo ist denn der Aussteller? Du bist der Aussteller hier, ne? You'd like to speak English? Okay, so we are presenting the exhibitions for our virtual visitors and so you can speak and say something about your exhibition and the computers you show and what's the philosophy behind your exhibition.
Well, I'm a... I like to collect and repair old computers. When I was a young boy, my parents bought me this computer, this model, the BBC Micro Model B, which was built by Acorn Computers to the specifications of the BBC, to go in cooperation with them for the government's computer literacy program. So a lot of schools had these machines. I got into computers that way. My father insisted that we learn how to use the computer properly and not just play video games all the time. So I got into doing some programming and then later into some electronics work. And now I work in the IT industry like a lot of people my age did.
You're computer literated.
Yes, yeah. So yeah, I just like to collect them and maintain them. I have quite an extensive collection and a small YouTube channel.
And the other machines?
The other machine, the BBC Master, which is a later model, that only had 32K of RAM. The Master has 128K of RAM and a slightly better CPU.
Which CPU does it use?
It uses the 65C12, oh, okay. Which is a slightly souped-up version of the 6502. And then here we have the Commodore 128, and it's called the flat because it's flat. And then they had the D variant, which was like a separate keyboard and base station. And then at the end we have an Amiga 2000, which is from the about 1987. Yeah, it's a 16-bit machine.
Yeah. So for the BBC Micro, you can say that the implemented BASIC, the BBC BASIC, is very popular, not only for BBC Micros, but for nearly all modern and historical computers. You can download actual interpreters. Richard Russell is maintaining them and updating them regularly. And we here in our house, we use BBC BASIC as a programming language to learn for our students. Yes, yeah, yeah. So it's a system we know very well here in the house. And can you tell a bit where do you come from? Is there a kind of club or is there a kind of community which you stem from with your machines? Or are you only a private collector?
I'm just a private collector. I actually live here in Berlin. So I imported these a few years ago from the UK, and I just got back into just working on old computers, got the bug, and now I have about 40 old computers, Commodore 64s, several different versions of the Commodore Amiga, and I just have my little YouTube channel and just show people how to repair computers.
Yeah, we can find the information for the YouTube channel. I think we can find it on the VCFB wiki. Okay, so we'll see. And wir gehen mal zum nächsten Stand hier. Wechsel mal die Systeme. hallo, guten Morgen. Deine Tasche hast du schon gefunden? Die habe ich schon runtergeholt. Okay. So, another exhibition. We are talking about in English. We're here for our virtual user, for virtual visitors for the VCFB to only visit the festival online, and so you can tell something about your machines and your exhibition to them. They're quite exotic for German retro, even for German retro computing. So I'll leave the microphone for you.
Good morning. My name is Eugene Bolshakov, and I present the Soviet home computer. This computer was made in the USSR. It was being produced from 1895 until 1985. I'm sorry, 1985 until 1993. This computer was made for home and school usage. It's based on LSI 11 compatible CPU, but made in Soviet Union. It's not a copy, but it has the same set of instructions. And that was the most well-known home computer, and it was already 16-bit. Because the other home computers, they are 8-bit, and this one is 16-bit. It's not known outside of Soviet countries, maybe because they were produced not too many, only 162,000 computers were produced, and some of them were used also in schools. They formed a class with a teacher computer and student computers connecting to like a simple network using these modules. So that there are expansion modules, so that's original ones. And many things were made by enthusiasts because, for example, there were no games produced in Soviet Union at all because there was no game industry. And people were just learning how to program and they were making games. And there are really around 1,000 games or more and many other software products like text processors, like compilers for assembler, and graphic editors, also the joystick for games. It's an original one. So it was produced. It supports mouse, printer, so people were using it until early 2000. So they because the PC were already available, but they were very expensive in Russia, and the Russia in 90s was quite poor. And this model is BK10, and it has some limitations because it's like it's not the first, but it's. So the first one had this membrane keyboard, and this one has a real keyboard. But the next model, it was BK11M, and it's much. It's a bit better. I think it has much memory. It has 128K of memory, and it has more colors. So I can show on the emulator. I can show some demos from people who are making them. There are also demos seen in Russia, and people are still developing things. People are still making things for this computer, not only software but also hardware. Because, for example, this one is a replica of. This is a replica of floppy drive module from 90s based on. Modern logic, because the Soviet microchips are not available anymore. Most of, I think, the really thousands of those computers were just destroyed, because, for example, those microchips here, they all contain like 3 grams of gold, and people were just destroying all and for 3 grams of gold, because they could sell this gold and get some food. Yeah, so this newer version, it has really more colors. It has palettes, and you can switch those palettes. So I can show a demo. So it's not my demo. There are also developers. Many people in Russia made it. I think it's quite fresh, maybe 2020. All information and all software. Is in Russian, so there's because that computer was not known outside. The developers, they didn't think about supporting other languages. So I had to print this stuff in English because there's information and all also books, manuals. So that's a color. You can see what colors has the next model. That's BK11M. This one has only 4, but. That balls flying here, so you can see yellow, but there is no yellow. There are only 4 colors: black, red, green, and blue. But they combine pixels, and you can see yellow, and there are really many, many different types of games, from like running, strategic. So I can also show some later if you want.
I remember I bought one of those at eBay, and it was a price there were like 20 to buy, and I got mine for like $30 a few years ago. But it could be that there's no more of these machines available. But am I correct when I learned that Tetris was produced on this machine?
Tetris was produced not on this exact machine. It was produced on the Electronica machine, which was
before. Tetris was produced on the Electronica 60. It was before. It looked like maybe not like this, because that's a quite modern machine from Soviet factories. It's like. In 90, but Tetris was produced on Electronica 60, made in 78. It even didn't have a one crystal CPU, and it also it was also compatible with PDP-11. So it had the same instruction set, and Tetris was written in Pascal originally, and for this machine, it was rewritten in assembler, because for 32K of RAM. I think most of games are written in assembler or even in machine codes, because they had to make them really small. Because if you don't have these modules with the additional RAM, you had to load them from the tape, and just you have 32K of RAM for everything. even for video, so that video RAM is included to all RAM. And it has BASIC inside in ROM, so when you turn on the computer without any modules, it runs BASIC and you can program on BASIC, you can save your programs on the tape, you can load your programs from the tape. So that was, I think, students were doing those times. I also had a home computer and I did the same. I was programming on BASIC. So BASIC was like a first language, I think, for students. And on these classes, I think they also were using BASIC.
Is this why there are all Cyrillic and also Latin keys? Because you had to use BASIC with Latin?
BASIC has normal BASIC commands, so it's quite powerful. It's compatible with MSX BASIC from Yamaha, and it's they are really normal Latin BASIC commands. And of course, you need both. Both layouts, Latin and Russian. For example, there is a Pascal compiler. It's compatible with normal, generic Pascal, but on this one you can use Russian in the variable names.
Yeah. Okay. Thank you.
You're welcome.
We'll see. Und jetzt wechseln wir zum letzten Stand. Das ist ein Doppelstand. Dort werden Geräte von Texas Instruments vorgestellt, die Mikrocomputer. Das muss ich mal schauen, mit wem ich anfange. Am besten gleich hier vorne. Wer ist denn bei euch der Aussteller hier?
Du.
Okay, dann fange ich mal mit dir an. Ja, also hallo. Wir stellen für unsere nur virtuell anwesenden Besucher des VCFB hier die Stände vor. Und das ist jetzt der Stand, der als nächstes und als krönender Abschluss vorgestellt wird. Und ihr dürft gerne mal erzählen, was ihr hier ausstellt und was die Philosophie dahinter ist, wer ihr seid, woher kommt.
Ich bin Hans aus Berlin. Wir haben hier verschiedene Exemplare des TI-994A. Das war ein Homecomputer, der von 1981 bis 1983 verkauft wurde. 1983 hat Texas Instruments dann sich vom Markt zurückgezogen, weil sie den Preiskrieg gegen Commodore verloren haben. Sie haben also ein sehr teures System dann sehr billig angeboten und irgendwann konnten sie das auch nicht mehr durchhalten. Interessant, also Texas Instruments kennt ihr vielleicht als Hersteller von Taschenrechnern und auch Chips. Dieser Ausflug in die Homecomputer-Welt war so, zu dem Zeitpunkt dachten sie, sie könnten da mitstinken, aber sie haben sich sehr eingebunkert und waren so ähnlich wie Nintendo. Man musste spezielle Lizenzen haben, um überhaupt Software für das Ding entwickeln zu können. Und das hat dann auch so ein bisschen den Hacker-Appeal für diese Systeme begrenzt. Nachdem die dann 83 vom Markt verschwunden sind, hatten die aber so viele Systeme verkauft, dass sich dann so eine große Szene gebildet hat, die ohne TI und ohne das Mutterschiff weitere Hardwareentwicklungen betrieben hat und auch Software entwickelt hat. Und tatsächlich gibt es bis heute ein wöchentlich stattfindendes Treffen von TI-Enthusiasten, die sich eben einmal pro Woche über die aktuellen Entwicklungen aus der TI-Szene unterhalten, was schon relativ kurios ist.
Die treffen sich in Real Life. Also irgendwo an einem Ort.
Mit Zoom heutzutage. Und tatsächlich ist für die auch Zoom so ein bisschen wie, ein Segen, weil die sitzen halt in Oregon und in Kalifornien und dann gibt es einen an der Westküste und einen in Norwegen. Also das ist noch so eine richtige Szenerie.
Ja. Man sieht ja auch allein an den Geräten hier, dass also einiges an Hardwareentwicklungen passiert ist, um die Retro zu fitten, wie man so schön sagt. Ne? Also um auch aktuelle Speichersysteme verfügbar zu machen. Und das ist natürlich gerade bei den proprietären Geschichten wie so G-ROMs und so auch notwendig, wenn man Software Preservation betreiben möchte. Jetzt habt ihr hier hinten eine ganze Phalanx an Hardware auf die Tische gelegt. Was ist das denn und warum liegt das denn hier?
Das liegt deswegen hier, weil mein Interesse im Wesentlichen an der Hardware liegt. Also ich repariere die Dinger und rüste sie auf. Und wenn sie dann funktionieren, dann ist es mir eigentlich schon fast langweilig. Also hier ist zum Beispiel ein Motherboard, das ist das eigentliche Herz natürlich der Maschine mit dem recht großen, Moment, ich habe was zum Zeigen, ja, habe ich, mit dem recht großen Prozessor, 64 Pins, so ähnlich wie der 68000. Das ist ja eine 16-Bit-Maschine. Aber TI hat sich alle Mühe gegeben, diese 16-Bit-Maschine nicht zu schnell werden zu lassen. Also es gibt da verschiedene, also die ganze Peripherie ist in 8-Bit ausgeführt. Die Maschine selber hat nur 512 Bytes RAM. Und wenn man ein Basic-Programm schreiben will, dann wird es im Videoram abgelegt. Und das Videoram kann man aber nur über den Videoprozessor erreichen. Also da sind sehr viele Stolpersteine drin, die das Ding sehr, sehr langsam machen. Und in einem direkten Vergleich, aktuell hat jemand, der Noel, nämlich von Noels Retro Lab, hat mal die aktuellen Homecomputer im Basic gebenchmarkt gegeneinander. Und der TI ist mit großem Abstand der langsamste zu VIC 20 und zu BBC und so weiter. Aber also so die Hardware hat so engineeringmäßig so ihre Nachteile, aber TI ist nicht ganz einflusslos geblieben mit dieser Hardware. Also zum einen ist dieser Grafikprozessor, ich zeige da nochmal drauf, der ist dann später, also zunächst mal in den MSX1-Standard eingeflossen. Der MSX1-Standard hat diesen Grafikchip vorgeschrieben und dann gab es auch noch diese Erweiterung, die den MSX2-Grafikchip enthält, der kompatibel ist zu dem alten.
Das ist jetzt so eine typische Sidecar, nennt sich das. Also das hat hier einen Steckkontakt, den kann man an den Computer seitlich dran stecken und kann dann wiederum weitere Erweiterungen dran stecken. Da gibt es also ganz witzige Fotos auch aus der PR-Abteilung von Texas Instruments. Der Computer wird dann so etwa 2,5 Meter breit, wenn man das mal ausreizt. Genau. Ne? Aber da sind auch sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel das hier, das an der Zeit ziemlich voraus war in Qualität.
Das ist ein Speech Synthesizer und Spracherzeugung mit Computern war ja in den 80er Jahren ein relativ neues Ding. Und bei Texas hat man auch geglaubt, dass das also einer der ganz wesentlichen Selling Points von dieser Maschine sein wird. Sie haben also dann auch geplant, dass man das Vokabular erweitern kann, weil das Vokabular ist in einem ROM. Diese Vokabularerweiterung haben sie sich vorgestellt, dass sie dann so Module haben, genauso wie diese Software-Module, die man da reinstecken konnte, die dann nur für Sprache waren. Und dafür haben sie dann eine Klappe vorgesehen, sodass man den Speech-Synthesizer aufklappen konnte. Und da sollte das Modul reingehen. Wenn man jetzt aber da reinguckt, dann stellt man fest, da ist nichts, weil sie nämlich von diesem Plan haben sie dann Abstand genommen und den Steckverbinder, der benötigt worden wäre, um den Sprachsynthesizer zu erweitern, den haben sie eingespart, aber die Gehäuse hatten sie halt schon fertigen lassen. In den 80er und frühen 90er Jahren wurden dann also auch sehr viele Homebrew-Erweiterungen gemacht. Das ist quasi ein Raubkopierer-Modul, mit dem man G-ROMs kopieren konnte. Also konntest ein G-ROM-Image in dieses Modul reinladen. Hier sind lauter RAMs und das ist halt schon relativ ja, schon ziemlich krass gepiggybackt. Also das ist so 80er Jahre, später Anfang 90er Jahre. Und aktuell sind dann halt solche Sachen wie dieses Modul, wo die 32 Kilobyte RAM-Erweiterung, die man in jedem Fall haben will, auch drauf ist, und ein Raspberry Pi, der dazu dient, dass man ins Netzwerk kann oder auch als Speichermedium verwendbar ist. Eine andere Sache, die auch vergleichsweise aktuell ist, ist dieser Grafikprozessor, der als Ersatz für den TMS 9918 bzw. 29 dient und dann einen VGA-Ausgang hat, sodass man halt vernünftige Bildqualität hat. Der hat natürlich alle möglichen Features, die Original-Hardware nicht hat. Und dann gibt es irgendwie, letzten Monat gab es gerade einen Release von einem Zaxxon-Clone, der so gut ist wie der Arcade-Zaxxon-Clone. Also da wird noch schwer gebastelt.
Ist ja schön zu sehen, dass die Community das kompensiert hat, was Texas Instruments selbst abgeschossen hat, den Bock. Nur um eben mit einem, das muss man vielleicht noch dazu sagen, einem hausinternen anderen System nicht Konkurrenz zu machen, nämlich dem Minicomputersystem TI-990, das auf derselben Architektur basiert, aber dann eben auch hätte ausgestochen werden können durch den Homecomputer. Und dann hat man das also, nur falls sich das jemand fragt, warum man absichtlich etwas langsamer macht und schlechter macht, als es sein müsste.
Naja, in Wahrheit war es ja wahrscheinlich auch so, dass die Chip-Abteilung die 8-Bit-Version von der CPU nicht liefern konnte. Und deswegen haben sie dann angefangen, da sich da noch so reinzubauen, weil der Rest ist ja alles 8-bittig gestaltet. Und eigentlich war der Plan, genau diese ganze Sektion, die hier 16-bittig ist, die in einem Chip zu haben, so dass man nicht irgendwie mit lauter externen Chips rummachen musste. Aber das ging dann halt nicht, weil sie den Chip nicht hatten und deswegen gab es den dann. Dieser Chip kam raus, das ist der TMS 9995, aber der kam, nachdem Texas selbst aus dem Homecomputermarkt sich zurückgezogen hat.
Da spielt natürlich auch wieder eine besondere Philosophie rein. Man hätte jetzt ja auch ein 6502 reinstecken können, aber nein, das muss ja alles von Texas Instruments sein. Wenn man schon in-house produziert, dann kann man natürlich auch, also was die ganzen Hardware-Erweiterungen angeht und so weiter und so fort, alle dazu verpflichten, Texas Instruments-Chips zu verwenden.
Interessanterweise hat man aber hier Motorola-RAMs verwendet. Also das, also ganz konsequent waren sie in der Hinsicht doch nicht. Ne?
Ja, also ein sehr schönes Beispiel für eine ja auch eine sehr exotische Plattform, die aber eine Riesenszene hervorgebracht hat. Ich habe selbst hier in Deutschland einige Leute kennengelernt, die auch ernsthaft an großen Hardware-Erweiterungen gebaut haben und ein GUI-Betriebssystem programmieren wollten mit Maussteuerung und so. Also in der Umgehung der Schwierigkeiten, ja, die diese Plattform bringt. Und hier sieht man so ein bisschen, also hier diese Expansions-Box, die es dann dazu gab, da ist das... Da sind also erstmal Schnittstellen drin und vor allem auch das Diskettenlaufwerk. Und die ist eben auch erweiterbar durch weitere Steckkarten, die man da einbauen kann. Das ist also eigentlich eine sehr schöne Philosophie, macht das Gerät aber nicht unbedingt portabel. Also, die ist richtig schwer, weil hier das Netz, hier ist der Trafo drin. Das ist also wirklich ein ziemlicher Klotz, das Teil. Ja. Okay, damit sind wir zwar frühzeitig, aber doch immerhin beinahe fertig. Wir können jetzt mal, also ihr habt jetzt hier noch ein paar Software-Titel. Ich wollte jetzt gleich Perry nochmal ansprechen. Wir hatten ja gestern schon ein bisschen philosophiert über das System. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen, welchen Teil du hier beigesteuert hast zu der Ausstellung.
Okay, so hi, ich bin Perry. Ich habe eigentlich... Du kannst die Maske abnehmen, wenn du möchtest. Okay. Ja, hallo. Ja, hier ist mein Originalrechner aus der 80er Jahre, was meine Eltern mir gekauft haben, und die sind alle meine originale Spiele, was ich dann gespielt habe, und auch Lernprogramme, und damit habe ich auch mit diesem Buch angefangen zu programmieren. Das ist der erste Computer, wo ich ein Programm geschrieben habe, und dann, ja. So, ich bin ein super Fan, weil meine ganze Kindheit, ich habe so Spiele von diesem System gespielt, und jetzt habe ich so von dieser Community mehr Spiele runtergeladen und auf diese Adapter Card, was eine SD-Karte voller ROMs haben kann. Das alles erweitert, und auch diese RAM-Erweiterung, was vorher in diese riesen Kiste gegangen war, ist jetzt so minimisiert und passt hier rein. Dazu habe ich auch so einen Sega-Controller umgewandelt, sodass es mit der TI funktioniert, sodass es ein bisschen gemütlicher zu spielen. Nicht jedes Spiel ist gut mit so einem Stab, aber andere Spiele schon. So, ich wechsle die immer aus.
Das ist auch eine sehr etwas exotischere Schnittstellenphilosophie, weil es hier nur einen Schnittstellenport gibt, und die Joysticks, da waren immer gleich zwei an einem Kabel dran. Haben wir da hinten gerade schon gesehen, da gibt es also auch schon Verteilerstecker, sodass man zwei Joysticks dann an einer Karte, an einem Port anschließen kann.
Und das wollte ich auch zeigen, das ist so ein Beispielprogramm, wenn die original sind. Nur zwei kleine ROMs und ein paar Widerstände, und das war alles.
Und das ist eins von denen, die man dann reinstecken
konnte. Das ist genau von der Innenteil von einer normalen und so, wie es aussieht.
Das wollen wir die Gelegenheit aber nochmal greifen. Ich sehe nämlich, du hast ja den Speech Synthesizer dran. Vielleicht kannst du mal ein Programm laden, das uns das vorführt. Parsec hat ja eine sehr schöne Sprachausgabe.
Parsec und auch Alpine.
Ja, such du aus. Man konnte dann auch vom Extended Basic, musste man vorher noch ein Terminal-Programm einstecken, konnte man dann auch über das Extended Basic Textausgabe, wir können ja die Abmoderation vom TI-99/4A machen lassen.
Wenn wir das mit dem Wortschatz hinkriegen, weil
das
ist ja
eingestellt. Achso, das ist ja keine Formanten, sondern da sind Wörter drin. Ja, muss man sich halt aussuchen.
Aber es gibt halt dieses irre Spiel Microsurgeon, machst. Und die Wörter sind alle drin.
Achso, alles klar. Der Wortschatz ist schon angepasst für bestimmte Software-Titel.
Genau. Alien Craft Advancing. On target. Alert. Ship attacking.
Okay. Was für ein schönes Schlussbild. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine andere Hausnummer als dieses SAM-Sprachsynthesizer und was man sonst so von Formanten-Synthesesystemen kennt. Also ich fand das immer sehr beeindruckend, den Sprachsynthesizer von Texas Instruments. Gut, damit sind wir mit unserer virtuellen Führung durch das VCFB 2021 fertig. Ich hoffe, es war interessant und wir können nächstes Jahr wieder ein VCFB machen. Hängt auch ein bisschen davon ab, dass wir eine Location hier in Berlin finden. Also vielleicht hat ja der eine oder die andere eine Idee zu dem Thema und der kann sich dann gerne bei uns melden, beim VCFB e.V. mitmachen und der Planung für das VCFB 2022 teilnehmen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche noch einen schönen Resttag. Tschüss.